Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Fischbecast. Mein unglaublich guter Name ist immer noch der Essen. Mit begrüßen darf ich zum einen den Mo.
Hey, servus.
Heute sind wir aber nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns einen Gast dazu geholt von den Eskapoden, den, er wird ganz anders geschrieben als der Mo, es hört sich aber ähnlich an. Es ist der Yo.
Hallo.
Ja, vielen Dank fürs erneute Vorbeischauen, Yo. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so lange her wie beim letzten Mal, denn du warst ja im, das muss ich ja überlegen, wir wollten Dezember machen, aber es ist Januar gewesen zum letzten Matrix einmal.
Yep.
Dann, ja, schön. Was haben wir heute vor? Wir besprechen heute The Northman, den neuen Film von Robert Eggers. Und ich habe mir so ein bisschen, um so ein bisschen in die Kulissen zu blicken. Ich hatte es Mo vorgeschlagen und da wollten wir eigentlich im Eskapoden-Podcast drüber sprechen. Dann habe ich gesagt, dann kommt doch einfach zum Lichtspielcast und ihr sucht euch irgendwas anderes. Und dann, ja, hat das gut geklappt.
Genau, das war der Deal. Dafür müssen jetzt alle, die sonst nur Lichtspielcast horchen, jetzt einmal in die Eskapoden reinhören, bitte.
Richtig. Genau. Bevor wir loslegen, gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, und zwar E-Mails. Ihr könnt uns E-Mails schreiben unter lichtspielcast@kinofilme.com. Ihr findet uns unter kinofilme.com/podcast/lichtspielcast/eskapoden. Das ist Mo's und Yo's 2 Podcast. Und ansonsten findet ihr uns bei Spotify und iTunes. Und ihr wisst, wie das da läuft. So, bevor wir natürlich über das Wikinger-Epos, wobei Epos ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben gesagt, aber dazu nachher später mehr, kommen, was haben wir in letzter Zeit geschaut und gespielt oder gelesen oder gefühlt oder von mir aus auch gegessen. Hey, heute zählt alles. Wir beginnen natürlich mit dem Gast. Jo, gibt's irgendetwas, wo du sagst, hey, ich könnte heute Nacht nicht ruhig einschlafen, wenn ich davon nicht den Hörern und Hörerinnen erzählt hätte?
Ja, ich bin medial jetzt eigentlich in letzter Zeit relativ passiv gewesen, aber eine Sache möchte ich empfehlen, oder nicht empfehlen, ich möchte drüber reden und ihr könnt es dann selber entscheiden, ob ich euch irgendwie neugierig gemacht habe, weil ich einfach noch nie von der Serie gehört habe und ich bin zufällig bei einem Amazon-Angebot drüber gestolpert und habe halt gesehen, okay, 5 €, irgendeine Serie, die irgendwie lustig ausschaut. Hab dann einen Trailer angeschaut, hab gesagt, okay, das ist 5 € wert, der Trailer ist 5 € wert. Und hab die jetzt mehr oder weniger durchgeschaut, und zwar Blood Drive. Sagt euch das was?
Nope. Nur weil du mir es mal erwähnt, erzähl das davon, aber...
Ich habe einfach auch noch nie davon gehört. Und zwar, im Prinzip ist das eine Serie, die so auf dieser Grindhouse-Welle von Tarantino und Rodriguez mitschwimmt. Also so übertrieben schlecht, übertrieben bloody und irgendwo deshalb ein bisschen ulkig. Und naja, es geht darum, dass die Welt 1999 auseinandergebrochen ist wegen Fracking. Das Ding ist einfach wirklich in 2 Teile gebrochen. Und eine Gruppe von, natürlich irgendwie so halb Cyberpunk-mäßig mit großen Konzernen, die alles beherrschen und böse sind. Und einer von diesen Konzernen veranstaltet, warum auch immer, ein Autorennen, das auch irgendwie gefilmt wird, so ein bisschen Snuff-mäßig und so weiter. Dieses Autorennen heißt Blood Drive und die Autos werden mit Menschenblut betrieben, weil der Benzinpreis zu hoch ist.
Mhm. Und soweit kann ich folgen, ja. Es klingt noch alles sehr realistisch.
Ja, sehr realistisch. Und ja, der letzte gute Cop wird halt genötigt, dass er bei dem Rennen mitfahrt und am Weg treffen sie Amazonen und Kannibalen und alles Mögliche. Und es ist, finde ich, deutlich besser produziert als jetzt so Sachen wie Sharknado, aber halt trotzdem noch irgendwie schundig genug, dass es halt irgendwie jetzt nicht als Meisterwerk durchgeht. Aber was ganz amüsant ist, immer wieder kommt auch so eine Metaebene rein, wo dann einfach der Showmaster von diesem Blood Drive einfach reflektiert, was sie da gerade machen und warum sie das gerade machen. Und um die Einschaltquoten zu erhöhen, muss erst mehr Sex sein. Und in der nächsten Szene haben sie dann halt irgendwie, während sie kurz vor der Ziellinie sind, noch beim Fahren Sex und lauter so Blödsinn. Ich finde es lustig, es amüsiert mich irgendwie. Es ist sicher kein Shakespeare-Meisterwerk, aber ja. Ich möchte es einfach mal erwähnt haben, weil keiner die Serie kennt und ich finde sie irgendwie ganz amüsant.
Nee, ich will mal noch kurz zum Einordnen. Gehört, ja. Du hast gesagt, Entschuldigung.
Alles gut.
99 ist sozusagen dieses Event, aber wann wurde die Serie gedreht? Ist das jetzt alles so Pre-Hunger Games, Post-Johnny Mnemonic und so?
Post-Hunger Games. Also okay. Ich hab jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube, das ist irgendwas 2017 oder so. Es ist eine Serie von dem Sender Sci-Fi.
Okay. Also jetzt nicht irgendwie etwas, was schon sozusagen vor 20 Jahren gedreht wurde und jetzt erst an die Öffentlichkeit kommt. Okay.
Nein, es tut nur so, als wäre es halt so oldschool, aber es ist halt einfach so ein Mitschwimmer auf diesen Grindhouse, also Tarantino-Trip. Da ist ja dann einiges rausgekommen, irgendwie so Bitch-Slap und so, aber andere Filme, die weit nicht die Klasse von Tarantino und Rodriguez erreichen. Aber es versucht halt irgendwie auf der Welle ein bisschen mitzuschwimmen. Und diesen Nostalgie-Exploitation-Faktor auszunutzen.
Mhm. Aber ich glaube, mittlerweile ist es sowieso an der Tagesordnung, dass irgendwelche Serien und Filme rauskommen, wo du noch nie von gehört hast. Also,
das stimmt.
Früher war das so, okay, wenn man sich einigermaßen so, wenn das halt so dein Hobby, dein Steckenpferd war, ja, dann konnte man auch, man wurde angesprochen, hier, hast du schon mal von der Serie gehört, von dem Film, taugt ja was. Aber mittlerweile gefühlt jedes dritte Mal, wenn ich irgendwie drauf angesprochen werde, ey, hier hast du davon schon was gehört, kann man sich das angucken, oder wenn ich irgendwo jemand spricht, ja, ich habe jetzt gerade die Serie gesehen, noch nie von gehört. Also, das...
Voll. Ich denke mir vor allem auch, dass das bei Spielen ist das einfach ganz, ganz schlimm geworden. In unserer Jugend hat man halt irgendwie einmal im Monat GameStar und PC-Games gekauft und hat einfach gewusst, was rauskommt. Yeah. Jetzt kommen irgendwie 240 Spiele pro Woche raus auf Steam, nur auf Steam. Und du hast halt einfach überhaupt keinen Überblick mehr. Und du kannst halt dann irgendwie hoffen, dass einer deiner Freunde sagt, hey, das neue Dune irgendwas 4X-Spiel ist toll. Oder du schaust halt irgendwelchen Streamern zu, was ich persönlich nicht mache.
Mhm.
Aber es stimmt, diesen Überblick gibt es einfach nicht mehr. Also so gefühlt in den 90ern hat es halt irgendwie Stargate gegeben und das war es irgendwie an Serien und Star Trek noch. Und Twin Peaks vielleicht vorher noch, aber jetzt ist wirklich ziemlich unübersichtlich geworden, alles miteinander.
Mhm.
Also zum Beispiel, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was irgendwie auf Apple oder so rauskommt. Ich habe halt die Plattform nicht und weiß dementsprechend überhaupt nichts drüber.
Nur Gutes. Wenn sich's, also ich sag's Mo schon, glaube ich, jetzt seit gefühlt anderthalb Jahren, wenn sich eine neue Streaming-Plattform lohnt, wo man auf jeden Fall wirklich was für sein Geld bekommt und auch viel Qualität ist. Und jetzt wieder neue Serie, habe ich noch nicht gesehen, aber Severance von Ben Stiller soll wohl auch sehr cool sein. Also die hauen wirklich guten Content raus. Bisher zumindest. Okay. Bisher zumindest. Okay, cool. Also nochmal, wie war der Titel?
Blood Drive.
Blood Drive, wie konnte ich ihn vergessen? Blood Drive.
Also ich würde einfach empfehlen, einfach mal Trailer anschauen, wenn der Trailer lustig ausschaut, und beim nächsten Sonderangebot zuschlagen um 3 Euro oder was. Kann man sich schon mal antun, aber ja, es wird eben kein Shakespeare-Meisterwerk.
Ich muss zugeben, ich wusste nicht mal, dass bei Prime, also Amazon Prime hast du gesagt, dass das drin ist, oder? Ich wusste gar nicht, dass da auf Serien auch Angebote gibt. Ich schaue da halt bei den 99 Cent Filmen rein.
Genau, und da, genau bei diesen 99 Cent Filmen, wo man oben Old und diese ganzen halbaktuellen Blockbuster irgendwie um 99 Cent kriegt, sind drunter dann halt manchmal so Serienangebote. Und zwar, ich schaue regelmäßig rein, weil ich am Anfang des Jahres wollte ich eigentlich Killing Eve um 5 Euro kaufen, hab's dann nicht gemacht, hab's verpasst. Und jetzt schaue ich halt die ganze Zeit rein und hoffe, dass es wieder kommt. Mhm, aber bis jetzt nicht.
Okay. Mo, was gibt's bei dir Neues?
Also einerseits haben wir Last Night in Soho geschaut. Ich habe in letzter Zeit auch jetzt neben The Office, was immer noch so unser täglich Brot ist, auch nicht so viel konsumiert, aber ein paar Sachen dann doch. Eins davon war Last Night in Soho, was jetzt unsere letzte Eskapode war.
Habe ich auch geliehen, aber noch nicht gesehen.
Okay, ja, würde mich dann interessieren, wenn du es gesehen hast, reden wir gern drüber. Ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen minimal höhere Hoffnung, dass es entweder ein bisschen abgespaceder ist oder halt ein bisschen mehr zu sagen hat. Das ist so gerade so im Uncanny Valley reingefallen ein bisschen, aber handwerklich auf jeden Fall top. Aber wie gesagt, gibt es eine ganze Eskapode dazu. Und sonst haben wir eine Serie noch geschaut, wo es um die, also eine wahre Geschichte, basierend auf einem Sachbuch, geht um ein Startup, wie soll es anders sein?
Ja, wir sind bei der 5. Folge.
Ah, ist ja okay, ihr schaut es auch, ja. Theranos oder Theranos, wie sprechen Sie
Theranos.
Das
aus?
Theranos, genau. Mhm. Also Therapy und Diagnosis, ein Kofferwort, hat eine junge, begabte Frau, hat dafür eben das, also sie hatte die Idee dafür und ist dafür dann auch, hat ihre College-Ausbildung abgebrochen oder Universitätsausbildung, deswegen auch Dropout, so wie eben die coolen anderen Startup-Gründer aller Steve Jobs und wie sie alle heißen. Denen möchte sie so ein bisschen nacheifern. und hat dann eben diese Firma Theranos gegründet. Ist alles tatsächlich passiert. Und war halt zuletzt ein sehr großer Skandal und wird jetzt auch irgendwie allerhand gerichtliches Nachspiel haben. Ich will da nicht zu viel sagen, aber es ist ein ziemlicher Skandal, was die aufgezogen haben, von dem, was sie versprochen haben und von dem, was sie wirklich geliefert haben. Und so, ich sag mal, eins der Highlights neben der Geschichte, die viele wahrscheinlich schon kennen, aber ich persönlich wusste, dass da was war, aber habe die Geschichte jetzt so nicht wirklich gekannt. Natürlich sehr interessant, vor allem wenn man weiß, dass eben die Geschichte, die man gerade im Fernsehen schaut, irgendwie real ist. Das macht es dann immer so ein bisschen, da ist man dann immer ein bisschen ungläubig. Und natürlich auch schwer zu sagen, was jetzt wirklich eins zu eins aus der Realität ist und was jetzt da ein bisschen dazu erfunden ist, ähnlich wie bei, keine Ahnung, The Crown und so, weiß man natürlich auch nicht, ob die Leute jetzt wirklich genau das zueinander gesagt haben, aber mehr oder weniger wird es schon stimmen.
Oder bei The Northman.
Oder bei The Northman, da weiß man es auch nicht so genau. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, dass die zentrale Performance ist natürlich Amanda Seyfried, die hier die, wie heißt sie, Elizabeth?
Holmes.
Danke. Spielt und das finde ich ziemlich grandios macht, weil also Elizabeth Holmes ist eine der Personen, ähnlich wie zum Beispiel die Maggie Thatcher hat das glaube ich auch so gemacht, die sich antrainiert hat, dass ihre Stimme tiefer wird, damit sie unter Anführungszeichen ernst genommen wird, weil das wird ja, gibt es ja psychologische Untersuchungen dazu und so weiter und sie war eine dieser Personen, die sich das antrainiert hat und ich habe das immer mal wieder so selbst probiert, einfach meine Stimme tiefer zu machen und es ist wirklich schwer, dass man und Anführungszeichen schauspielert, wenn man seine Stimme verstellt. Und deswegen großes Kompliment an Elizabeth Holmes, an Amanda Seyfried. Sie ist so in ihrer Rolle verschwunden, dass ich sie gar nicht mehr unterscheiden kann. Ja. Also großes Kompliment an die Seyfried, die das einfach hier ziemlich cool macht. Das war ja einer der Kritikpunkte, um nochmal auf The Crown zurückzukommen, dass die...
Claire Foy?
Dennis, hilf mir. Bitte? Nein, nicht die Claire Foy. Die, was die Margaret Thatcher gespielt hat.
Ach so, Gillian Anderson.
Danke. Mir ist jetzt nur Karen Gillan eingefallen. Gillian Anderson hat das ja auch so versucht, dass sie ihre Stimme verstellt. Und ich fand, da war es weniger gelungen. Auch wenn ich sie eigentlich sehr liebe. Aber diese Performance hat mich nicht so abgeholt. Aber hier, Amanda Seyfried, der kauft man es ab. Ist einfach ganz, ganz schräger Charakter. Aber entspricht, glaube ich jetzt, sage ich jetzt als Außensteher, ohne dass ich die Person natürlich kenne. Aber von dem, was man so mitkriegt, von der echten Elizabeth Holmes, wirkt das so, als wäre die tatsächlich eine gute Darstellung, die Amanda Seyfried dir abliefert, die sie verkörpert. Naveen Andrews spielt so die wichtigste Nebenrolle, würde ich meinen. Macht das auch cool. Habe ich jetzt auch seit Lost, glaube ich, nicht mehr gesehen. Ist natürlich auch entsprechend ein bisschen älter geworden. Aber funktioniert auch super in der Rolle. Und die Geschichte ist einfach, ja, ziemlich abgefahren, ziemlich ein bisschen angsteinflößend auch, wenn man sich so die Konsequenzen davon ausdenkt. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der mir noch ein bisschen zu wenig rauskommen ist. So, sie reden zwar sehr oft sehr oft drüber in der Serie, wie schlimm das ist, aber man fühlt es nicht so ganz. Das hätten sie vielleicht noch ein bisschen besser rausarbeiten können, was das eigentlich heißt, was die da abgezogen haben, ne? Aber so oder so, gut gemacht, sind glaube ich 6 Episoden zu einer Stunde grob. 8 Episoden, sorry, danke. Auf Disney Plus zu schauen, ich fand's ganz cool. Bisschen beängstigend das Ganze, gut gemacht, gute Performances. Keine Lieblingsserie, möchte ich jetzt auch sagen, aber war auf jeden Fall cool und sehr interessant. Also gerade wer die Geschichte noch nicht kennt, ist das, glaube ich, ein guter Weg, die Geschichte so ein bisschen kennenzulernen. Bitte nichts alles für bare Münze nehmen. Es gibt auch ein Buch dazu, glaube ich. Wahrscheinlich auch die ein oder andere Doku, weiß ich jetzt nicht. Wo man wahrscheinlich die Hintergründe etwas verlässlicher nachlesen kann. Aber so als dramatische Aufarbeitung des Stoffes ganz brauchbar, glaube ich. Dennis, ja. Du bist in der 5. Episode, sagst du?
Genau, richtig. Wir sind gestern Abend der 5. Es ist irgendwann spät geworden. Wir haben die dann abgebrochen, genau, wir werden ja in den nächsten Tagen dann die fertig gucken, wir haben letzte Woche angefangen. Ich finde die auch super, also ich habe schon so in den letzten Jahren so das, was um Elizabeth Holmes und Theranos passiert ist, auch so schon vorab ein bisschen mitverfolgt, das heißt, man kennt natürlich dann zumindest so den bisherigen Ausgang, in Anführungszeichen. Ist ja noch nicht irgendwie komplett durch. Aber ja, find's sehr, sehr gut erzählt, gut gespielt, hast du schon gesagt, bin ich voll bei dir. Find's wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Vor allen Dingen auch immer schön, wenn man weiß, okay, hey, nach den 8 Folgen ist es durch.
Also, gibt keine zweite Season.
Ja, sehr wahrscheinlich einmal, genau. Und ja, ich hatte immer so das Gefühl, so in den letzten Jahren, wenn irgendwie eine Serie versucht hat, sowas zu zeigen, so dieses Rise and Fall in der Startup-Welt, dann war es immer so eine schlechte Social-Network-Kopie, wo ich immer dann so ein bisschen enttäuscht war. Aber hier, es ist kein Social-Network, halte ich für einen perfekten Film, Meisterwerk, bam. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr gut. Es ist sehr gut erzählt, sehr packend, sehr unterhaltsam und wie du schon sagst, halt so sehr krass, was man dann sieht, so wie es quasi, ja, dahin geht, dass sie wirklich sagen, okay, das hier ist nicht cool, was ihr macht, so, und dass man zumindest auch basierend auf den anfänglichen Entscheidungen so erst nachvollziehen kann, aber dann nach und nach sagt, okay, gut, nee, also jetzt, ihr müsst zurückrudern, das hier ist nicht cool, und ja, finde ich auch sehr gut, schön gespielt, und allein die Tatsache, dass es 8 Episoden sind, habe ich zumindest bisher das Gefühl, dass das hier keine Serie ist, die irgendwie einen Zenit übersteigt. Was ja sonst immer so bei diversen anderen Serien ist, dass man sagt, okay, gut, es sind 13 Episoden, hätte man locker in der Hälfte erzählen können, einfach nur um der Länge willen. Von daher, definitiv, Empfehlung geht raus. Also es gibt jetzt ja 2 Dokus mittlerweile. Es wird ein Spielfilm geplant mit Jennifer Lawrence als Elizabeth Holmes. Hier. Wie heißt der Trottel, der früher gute Komödien und jetzt nur noch Scheißfilme macht? Adam McKay, genau, hier. Danke.
Ja, der hat ja jetzt letztens irgendwas mitproduziert. Was haben wir da gesehen? Ja, na, warte.
Don't Look Up hat er gemacht jetzt letztens,
Davor der Weiß. Ja, was. Ah, hat er. Egal. Wurscht, aber ja, genau.
Ja.
Hat früher bessere Sachen gemacht.
Ja. Ja. aber genau, aber der von ihm kommt auch noch ein Film und da, aber, also genau, also selbst wer die Geschichte kennt, allein so diese dramatische Version davon zu sehen, lohnt sich auch dann an der Stelle trotzdem. Sehr, sehr gut. Wirklich gute aktuelle Empfehlung vom Serienmäßig und auch nichts, wo man dann sagt, ja gut, wenn du gut findest, musst du halt dann noch 5 Staffeln gucken.
Ja, aber guter Punkt, dass du das ansprichst. Genau, die Länge passt ziemlich gut. Es ist weder so, dass man es cool hat, es ist irgendwie, es wären Sachen übersprungen, noch dass eben zu lang dauert oder dass irgendwas gestreckt wirkt. Das passt genauso mit den 8 Folgen. Das passt gut.
Yep. Yes. Alright. Ich habe in der letzten Folge was sehr Dummes gesagt. Das möchte ich kurz revidieren. Ich spiele ja aktuell Elden Ring und ich habe im Podcast öffentlich gesagt, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. möchte ich an der Stelle nochmal revidieren. Ich bin kurz danach ein paar Gebiete gekommen, wo es vielleicht dann doch ein bisschen schwieriger ist und ja, vielleicht ein bisschen Farming angesagt ist.
Jetzt würde ich noch kurz was nach. Jetzt weiß ich nämlich, warum ich an McKay so gedacht habe. Der Fresh hat der mitproduziert, was ja nicht so übel war. Aber
was hat er mitproduziert?
Fresh, unser letztes Review.
Oh, ach ja, ja, richtig.
Naja, deswegen war der jetzt so irgendwie im Hinterkopf.
Hat er doch was Gutes rausgebracht.
Genau, zumindest jemanden irgendwie Geld verschafft, dass er einen guten Film macht, ja.
Okay.
Aber Entschuldigung, also Elden Ring ist schwer. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Ja, trotz Liebhaber der Souls-Reihe, ja. Ich weiß auch nicht, was Peter geritten hat. Nun ja, in jedem Fall, genau, wir gucken auch The Dropout, wir haben dieses Single Drunk Female auf Disney Plus haben wir geguckt, die, ja, ging. Okay.
Was ist das? Sagt mir jetzt gar nichts. Film oder?
Nee, ist auch eine Serie. Junge Frau.
Klingt nach Amy Schumer oder so, hm?
Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie die Hauptdarstellerin heißt. Ich wollte auch eigentlich gar nicht darüber reden. Aber es geht um eine junge Frau, die ja etwas zu viel trinkt und wieder so in ihr Heimat zurückkehrt, gesetzlich verpflichtet ist, an gewissen Meetings teilzunehmen und so wieder ein bisschen ins Leben zurückfindet. Ganz nett. Ich fand's okay, aber jetzt nicht unbedingt erwähnenswert. Dann gucken wir You're the Worst. Ich habe damals, als es rausgekommen ist, habe ich die erste Staffel gesehen und dachte, ja, okay. Und da sind wir jetzt aktuell dabei, da werde ich dann mal berichten, wenn wir die komplett durch haben. Wo ich aber wirklich begeistert von gewesen bin, ist, ich denke zumindest immer, dass ich großer Stand-Up-Fan bin. Denn jedes Mal, wenn ich ein gutes Stand-Up sehe, denke ich, geil, warum gucke ich nicht mehr Stand-Up? Warum? Wieso? Gott sei Dank gucke ich ab das Stand-Ups und denke, ah, okay, deswegen. Entweder ist einfach, also habe ich einfach nur so einen ganz speziellen Geschmack, dass ich nur ganz spezielle Performer mag, aber die dann sehr, weil ganz schnell viele anderen Sachen ich so ein bisschen Stoneface davor sitze. Was ich aber empfehlen möchte, ist, ich habe letztes Jahr, glaube ich, oder sogar vor 2 Jahren das erste Special schon einmal empfohlen. Und zwar habe ich das aktuelle Netflix-Special von Taylor Tomlinson gesehen, mit dem Namen Look at You. Einfach nur großartig. Ich liebe diese Frau, die ist wirklich super, ist extrem lustig. Also ihre Delivery ist perfekt. Damit rettet sie vielleicht dann auch so ein paar Jokes, wo man sagt, okay, die sind vielleicht nicht so cool, aber die ist wirklich super. Also da war ich auch wirklich begeistert vom ersten Special. Zweite schließt nahtlos daran an. Fand es wirklich sehr gut. Behandelt viel zum anderen so ein bisschen Dating Life, aber auch so, ja, wenn sie zu ihrem Psychiater geht und Mental Health, dass sie das so ein bisschen aufgreift und wirklich sehr schön humorvoll verpackt. Also ganz glasklare Empfehlung. Ich meine, ich werde gewiss nicht hier keine Witze wiederholen, so das kommt, glaube ich, nie gut, aber ja, vielleicht die kurze Vorschau so mal reingucken und ich meine, die Dinge sind eh nur eine Stunde lang. Also, wer Stand-Up gut findet, Taylor Tomlinson ist wirklich super. Ich kann es kaum abwarten, da das nächste zu sehen.
Auf Netflix, yes. Oder hast du
ja,
schon
genau,
gesagt?
Ja, genau, beide auf Netflix, ja.
Habe ich mir glatt mal aufgeschrieben gleich.
Und dann habe ich gedacht, ja geil, jawohl, ich gucke viel zu wenig Stand-Up. Und dann habe ich aber wieder gemerkt, dass ich habe danach 2 Stand-Ups versucht zu gucken, habe eine halbe Stunde durchgehalten und habe beide abgebrochen, weil ich nicht gelacht habe, wirklich kein einziges Mal. Und das einmal das neue Stand-Up-Special war von Ellie Wong und das aktuelle Stand-Up-Special von David Spade. Beide haben auch dieses Jahr wieder was rausgebracht auf Netflix. Okay. Und keine Ahnung, ey, nicht warm mit geworden und nicht gelacht. Ja, aber Taylor Tomlinson, also ich finde es super, wirklich. Ich finde sie super, sehr guter Humor, sehr sympathische Person und ja, wirklich Empfehlung.
Cool.
Ja, zweite Runde. Jo, hast du sonst noch etwas, was du gerne einmal raushauen möchtest?
Ja, mir ist jetzt gerade eingefallen, während ihr so erzählt habt, dass ich auch letztens bei den 99 Cent angeboten den neuen Saw gekauft habe oder halt gemietet habe.
Spiral, oder wie heißt der?
Saw Spiral. Ja. Also ich muss sagen,
Zu dem Film habe ich nur die Fortsetzung gesehen.
Wie?
Die Oscar-Verleihung.
Ich wollte gerade sagen, also ohne der Oscar-Verleihung hätte ich mir den Film wahrscheinlich nicht angeschaut. Die Oscar-Verleihung habe ich mir nicht angeschaut. Ich will da jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber durch die Oscar-Verleihung ist halt dieser Name Chris Rock wieder irgendwie in meinem Kopf gewesen und ich habe mir gedacht, hey, den kenne ich doch aus Rush Hour und jetzt plötzlich spielt er einen Saw mit. Was ist denn da passiert?
Das ist Chris Tucker.
Oh.
Aus Rush Hour.
Okay, dann habe ich ihn umsonst geschaut quasi. Na, die Saw-Filme sind halt auch irgendwie so, der erste war okay, alle anderen sind wirklich überflüssiger Mist und der ist, finde ich, wieder ein bisschen mehr okay, weil er wieder ein bisschen mehr in die Richtung Detective-Story geht und halt so Aufarbeitungen und Mörder suchen. Mhm. Aber Meisterwerk ist es definitiv auch keins. Aber Chris Rock als Detektiv und vor allem Samuel L. Jackson als sein Vater ist schon irgendwie ganz amusing. Aber ja, hat man, glaube ich, auch nichts verpasst, wenn man es nicht anschaut. So wie bei den letzten 27 Saw-Filmen. Ja. Ansonsten würde ich noch gern ins Rennen werfen einen Manga, den ich gerade lese. Ich bin noch nicht so nicht weit, aber ich bin ein großer Fan von dem Zeichner und Schöpfer, nämlich Junji Ito. Und der Manga heißt Tommy. Es geht irgendwie um eine Schülerin, um eine junge Frau, die irgendwie magische Kräfte hat oder was auch immer. Alle verlieben sich in sie und sie bringt die Leute dann dazu, dass sie sie brutal ermorden. Aber am nächsten Tag ist sie wieder lebend und alle wundern sich, warum lebst du wieder? Mhm. Und es ist
sehr verstörend. Sie bringt Leute dazu, dass sie die Hauptfigur umbringen.
Genau. Also du verliebst dich in sie, dann bringt sie dich dazu, dass du sie zerstückelst, dann sind alle traurig und denken sich, what the fuck, und am nächsten Tag lebt sie wieder und der Nächste verliebt sich in sie. auf jeden Fall, dieser Junji Ito, von dem habe ich halt vorher schon Uzumaki gelesen, wo es um diese Spiralen geht, wo die Stadt immer spiraliger wird und alles geht in Spiralen unter. Ich mag es einfach, wenn Horror ein bisschen außergewöhnlicher ist. Nichts gegen James Wan oder so, aber wir sehen halt seit 10 Jahren irgendwie immer dieselben langfingerigen Dämonen, die Langfinger-Dämonen-Scheiß machen. Und ich mag es halt einfach, wenn es ein bisschen außergewöhnlicher und kurioser wird und vielleicht auch ein bisschen Cosmic Horror. Und da ist der Junji Ito einfach eine gute Quelle. Kann ich empfehlen. Ansonsten, glaube ich, habe ich jetzt wirklich nichts mehr zu sagen. Ja, ihr habt über Disney Plus geredet. Meine Frau und ich, wir haben mit Scrubs begonnen. Sie kennen nämlich Scrubs noch nicht. Mhm. Ich muss sagen, ich tue mir ein bisschen schwer. Es ist nicht so richtig ideal gealtert, finde ich. Also man merkt, das ist schon alles sehr vor MeToo und so weiter. Und was mich vor allem echt irritiert, ist das Bild 4:3. Das macht mich echt ein bisschen irre.
Okay.
Aber ansonsten ist die erste Staffel wirklich nach wie vor, also ich finde, man muss sie schon mal gesehen haben. Vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, aber schon wirklich sehenswert, finde ich.
Es ist immer so ein bisschen verstörend, wenn irgendwie so ein weiblicher Vorname schon als Beleidigung irgendwie ausreicht. Das ist
ja, voll. Genau solche Sachen. Oder halt einfach auch, wie es irgendwie völlig cool und legitim ist, wie der Türk die Carla die ganze Zeit angrabt. Also von wegen, ja.
Weil ich glaube, so Leute wie der Todd, die waren ja auch damals schon quasi...
Naja, der hat auch damals, glaube ich, schon sexistisch sein sollen.
Ja.
Und Chevy, also Jeff-mäßig. Aber ich will es gar nicht schlecht reden, aber es ist halt ein Kind seiner Zeit und heute würden wir es wahrscheinlich ein bisschen anders machen.
Naja, durchaus.
Okay. Dann, hast du noch was?
Ja, ein bisschen was. Nämlich, ich habe jetzt tatsächlich wieder mal ein Spiel installiert, was ich vor 3 Jahren, glaube ich, damals gekauft habe, als es neu war und dann ein bisschen gespielt habe, dann eben jetzt 1,5, 2 Jahre pausiert habe und jetzt habe ich es wieder installiert. Und das ist Anno 1800. Und das erwähne ich jetzt aus einem zweiten Grund auch noch, nicht nur, weil ich es gespielt habe, sondern auch, weil gerade ein Ubisoft-Sale ist. Also wiederum keine Werbung für Ubisoft oder so, aber wer jetzt schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, sich zum Beispiel Anno zuzulegen, der hat jetzt ganz gute Gelegenheit dazu. Ich glaube, bis irgendwann im Mai rennt er, also nicht mehr lange, will ich sagen. Und da habe ich mir jetzt auch die vorletzten beiden Season Passes geholt, also 2 und 3. Aktuelle Season ist die Season 4, wo jetzt gerade der erste DLC rauskommen ist.
Ist das dieser Hochhaus, Skyrise, irgendwas?
Der ist nicht aktuell. Aktuell ist jetzt, der vierte ist jetzt, glaube ich, irgendwas Neue Hoffnung oder irgendwie sowas.
Okay, ich hätte mir gedacht, das ist aus mit dem Hochhaus-Ding, dass das der letzte sein hätte sollen.
Na, weiß ich nicht. Okay. Also es sind jetzt mit dem jetzigen sind es noch 3, die in dieser Season kommen werden. Also
okay.
So hätte ich es, glaube ich, verstanden. Aber mittlerweile gibt es eben schon 3 andere Seasons, also sprich, was sind sie jetzt? Wahrscheinlich 6 oder 9 DLCs, größere DLCs. Und Anno 1800, ich bin ja eigentlich auf das Szenario nicht so heiß gewesen, weil ich eher so, ich sag mal, Renaissance-Zeit ist eher so mein Ding, wo es eben noch Handwerks, also wo die Warenketten noch etwas handgreiflicher sind, ihr wisst, was ich meine, also wo man irgendwie sagt, okay, da ist das Korn, da machst du in der Mühle Mehl draus, mit Mehl machst du dann Brot draus und das ist unsere Handwerksding, ja, und jetzt hast du halt Sachen, keine Ahnung, das Volk will Nähmaschinen, ja, ist ein Bedarfsgut zum Beispiel, also alles schon so, was jetzt vor allem im Anno 2070 war es mir definitiv zu futuristisch, ich weiß nicht, wie da die Ketten genau ausgeschaut haben, aber ich stelle mir es halt so vor, ist, pump Öl und mach Plastik draus und aus dem machst du dann alles oder irgendwie so. Ja. Ist jetzt meine Unterstellung, ich weiß schon, dass es nicht so einfach ist, aber rein vom Szenario her hat mich das halt immer mehr vorindustriell, hat mich halt mehr interessiert. Und mit Anno 1800 hast du jetzt aber so ein bisschen diese industrielle Revolution, die kommt halt so rein nach und nach. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool, muss ich echt zugeben, hat mich quasi gewonnen. Ich finde diesen anfänglichen industriellen Touch noch ziemlich nice. Also ich bin selber jetzt noch gar nicht so weit, dass dann die späteren Entwicklungsstufen mit Strom und so weiter, die habe ich noch gar nicht erreicht, weil ich es eher gemächlich angehe. Aber tatsächlich dieses Industrielle, das liefert schon gute Mechaniken und das ist halt echt das, was sie mit Anno 1800 ziemlich auf den Punkt hinbekommen haben. Also Anno einfach genau den richtigen Grad an Komplexität und Micromanagement, was es erlaubt und so weiter. Das ist schon richtig pipi-fein. Also du hast auch die ganzen Zusätze, diese DLCs und so. Das sind halt nicht nur Cosmetics, sondern die bieten zum Teil auch echt ziemlich coole Mechaniken wieder. Also die fügen wirklich was hinzu an Gameplay. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Also ich spiele jetzt tatsächlich so, dass ich die Kampagne angefangen habe, aber sämtliche KI-Gegner ausgeschalten habe, inklusive Piraten, also nur die KI-Gegner, die halt zur Handlung gehören, sind da. Sprich, niemand kann mir die besten Inseln wegnehmen, weil das ist immer das, was mich am meisten nervt, weil ich gehe es immer sehr gemächlich an und versuche halt alles zu eben mikromanagen. Und Anno, und ich weiß nicht, ob das, wie das wäre, wenn das nicht so wäre, aber Anno kannst du nicht pausiert steuern. Ja, du kannst das langsam stellen. Es gibt, glaube ich, 3 Geschwindigkeitsstufen. Ich spiele es meistens auf der niedrigsten. Dann ist es so in Zeitlupe. Aber du kannst es nicht pausieren. Beziehungsweise wenn du es pausierst, kannst du nicht mehr spielen. Ja, dann hast du nur Pause-Screen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das super furchtbar ist oder ob ich sonst noch erst 10 Häuser hätte und bei den Bauern festhängen würde, weil ich alles so mikromanage. Ja, also insofern geht zumindest ein bisschen was weiter bei mir. Aber ich habe halt jetzt alle Zeit der Welt, weil keiner nimmt mir die Insel weg. Ich kann besiedeln, was mir taugt. Ich kann auch die DLCs hebe ich mir auf. Ja, da musst du immer eine Expedition machen, damit du die startest, zum Beispiel für die fürs Cap Trelawney oder für das Land der Löwen und so. Die habe ich mir jetzt auch noch aufgehoben. Ja, ich spiele jetzt einfach mit den Standard-Maps sozusagen. Ich nutze den ein oder anderen DLC sporadisch und werde das so nach und nach immer größer werden lassen und halt alles schön. Immer, dass die Maschine schnurrt, ja, dass nie zu viel produziert wird, aber auch nie zu wenig, dass die Balance stimmt und ja, gefällt mir gerade wieder ziemlich gut, dieses Anno, also echt, ist Anno 1800 ist schon eins der besten, wenn nicht das beste Anno, muss ich echt sagen.
Darf ich an dieser Stelle kurz auf die Eskapode zu Anno 1602 verweisen?
Sehr gern, ja.
Anno 162. Ich verweise hiermit auf die Eskapode.
Anno 162 ist natürlich der Klassiker schlechthin, eh klar. Ist, glaube ich, wir haben es damals ja sogar noch ein bisschen gespielt. Ist auch immer noch ein gutes Spiel, aber ist halt schon durchaus etwas, wie soll man sagen, es fehlt viel an Quality of Life Sachen, weil zum Beispiel ich spiele jetzt das Anno so, dass ich Gebäude auch versetzen kann. Ja.
Ja.
Das geht halt beim ersten Anno natürlich noch nicht. Man kann es auch abdrehen, glaube ich. Oder zumindest, man kann auch sagen, dass es was kostet, je nachdem, ich weiß es nicht. Aber auch die Komplexität war damals auch noch nicht so hoch. Ja, du hattest eine Welt, noch nicht diese neue Welt und solche Sachen. Alles noch ein bisschen simpler, aber ja, grandios, auch grad, damals schon grandios
gewesen. Ich glaube nicht bei, wird das dann geheißen, das Add-on, neue Insel, neue Abenteuer oder so?
Ja, da gab es auch ein DLC mit die Prinzen.
Und genau, ob da nicht aber dann Wüste und Eis und so schon dazukommen ist im ersten. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
Ich glaube nicht. Wirklich viel ist da nicht dazu gekommen. 1404 hatte dann auf jeden Fall so andere Biome, möchte ich es jetzt mal nennen. Das war auch ziemlich grandios. Das war, glaube ich, das dritte oder vierte Anno. Das war bisher mein Lieblings-Anno. Aber das 1800er ist schon wirklich, wirklich grandios, muss ich echt sagen. Also, und wie gesagt, jetzt die alle, also die, wie nennen sie die Edition? Keine Ahnung, Visionärs-Edition oder so, die kostet jetzt im Sale. Ich glaube so an die 71 Euro und dann kann man, glaube ich, mit dem Gutscheincode nochmal was abziehen. Nagelt es mich nicht drauf fest. Ich glaube sogar 20% oder so, keine Ahnung, weiß jetzt nicht. Kostet jetzt, ja, sagen wir 70 Euro. Wer jetzt also das ganze Anno haben will, kann da jetzt zuschlagen und sonst.
Wie alle Teile, alle zusammen, alles.
Alle Season Passes, ja genau.
Achso, okay.
Also das Basisspiel und die 4 Season Passes. Ich hatte das Basisspiel und die erste Season damals in so einer Königsedition oder so gekauft und mir jetzt Season Pass 2 und 3 um insgesamt mit den ganzen Rabatten habe ich dann 20 Euro für die beiden Season Passes gezahlt statt, ich glaube, 50 Euro.
Was ich eigentlich schon beeindruckend finde, dass Ubisoft eigentlich mehr oder weniger, glaube ich, als die einzige Firma gerade geschafft hat, dass sie wirklich ein Echtzeit-Strategie, also Strategie ist es ja nicht wirklich, aber Aufbauspiel wirklich zum Service-Game umbaut hat, dass da über 5 Seasons oder was rennt. Ich meine, der Reboot von Warcraft 3 ist gnadenlos gescheitert, Age of Empires 4 ist ja mittlerweile auch mehr oder weniger gedoomt. Mhm. Und irgendwie Ubisoft schafft es, dass sie da mit Anno aber weiter tuckern und nebenbei haben sie Siedler, glaube ich, schon wieder in den Sand gesetzt. Aber Anno rennt einfach und das finde ich schon beeindruckend.
Anno rennt auf jeden Fall sehr gut, ja. Also Aus meiner Warte aus. Das Spiel ist sehr gut. Ich weiß nicht, wie es wirtschaftlich aussieht, aber wird schon nicht so schlecht sein. Aber
wenn sie da irgendwie 4 Seasons oder was raushauen, wird es schon ganz gut rennen, nehme ich mal an.
Ich nehme es auch an, ja.
Okay. Und vor allem, das hat halt irgendwie kein anderes Spiel geschafft, oder? Sonst kennt man diese Service-Dinge halt irgendwie von Online-Shootern.
Ja.
Aber da haben sie es halt wirklich mit einem Aufbauspiel geschafft und das finde ich echt beeindruckend. Mhm. Ja, wobei Paradox schafft es eigentlich auch, dass sie die Strategiespiele recht lang immer wieder updaten und
das ist wahr. Halten. Und sehr viele DLCs nachliefern und so. Ja, voll. Stimmt, Paradox. Aber ja, Ubisoft und Paradox sind die beiden Strategiespielproduzenten, die den Langzeitfaktor irgendwie hinbekommen, ja.
Anno hätte ich auch nochmal Spaß, aber das ist einfach so nichts, was du irgendwie auf einer Konsole spielen kannst.
Na, ich glaube, das ist mühsamer.
Zumindest nicht gut.
Falls es überhaupt eine Edition gibt auf der Konsole, weiß ich jetzt gar nicht.
Mich schreckt einfach der Zeitaufwand so ab. Ich weiß einfach, wenn ich das jetzt nur 2 Stunden spiele, dann habe ich wahrscheinlich eine Hütte und eine Schaffarm.
Ja.
Und ich weiß aber, ich habe jetzt nicht Nerven, dass ich da 150 Stunden reinstecke. Und ich weiß nicht mal, ob ich nach 150 Stunden schon irgendwas Großes davon gesehen habe.
Ja, 150 Stunden ist schon viel. Also ich müsste jetzt schauen, wie lange ich für die Kampagne gebraucht habe. Aber ich glaube, selbst in meinem langsamen Spieltempo, weiß ich nicht, 20 Stunden oder so vielleicht.
Mehr als 20 Stunden würde ich halt auch niemals reinstecken wollen, weil ich mir dann denke, okay, ich will halt auch noch andere Spiele sehen.
Ja, nach 20 Stunden hast du sicher noch nicht alles gesehen. Aber ich glaube, 150 ist vielleicht, wenn du wirklich Endgame mit allen DLCs, dann schaffst du wahrscheinlich die 150 Stunden. Aber ja, ist schon ein Commitment, ja. Ich werde das jetzt immer mal wieder so aufdrehen. Wenn ihr nicht gerade Forza Horizon 5 spielt.
Dann lieber Elden Ring, der ist mal schnell durch. Das ist.
Ich habe gehört, es ist voll leicht, oder?
Ja, das auch.
Hey, ich würde Elden Ring so gern spielen, aber es schreckt mich halt genau das wieder ab. Ich weiß einfach, ich habe keine Nerven, wenn ich eh schon keine Zeit zum Spielen habe, dass ich dann einfach rumgrinden muss, damit ich irgendwie Chancen habe. Und das. Ja, ich hätte so gerne ein Artbook, gibt's aber nicht.
Ja, sag nochmal, Anno 1800 ist das.
Okay. Genau.
Okay. Ist das letzte dann auch gewesen?
Das neueste.
Das neueste, ja.
Ja. Okay. Genau.
Okay. Dann möchte ich mit Jahren einfach nur mal quasi eine News erwähnen. Einfach nur, weil es. Es ist mehr Gossip, aber ich fand es interessant. Und zwar, wie ihr beide wahrscheinlich wisst und auch in eurem Herzen tagt, wird gerade der neueste Fast and Furious Film gedreht. Und da Justin Lin soll der Regisseur sein, der hat die Hälfte der Reihe auch übernommen und er hat die auch in die Sphäre getragen, wo sie dann ist, weswegen sie so erfolgreich ist und so weiter. Und der hat eine Woche, nachdem Dreharbeiten begonnen haben, gesagt, ich hau ab, ich kündige.
Okay.
Und das ist sehr interessant, denn aktuell, es gab Hochrechnungen, mit jedem Tag, wo nicht gefilmt wird, verlieren die $1 Million. Und ja, jetzt war halt so dieser, okay, vor allen Dingen, warum hört Justin Lin auf? Weil er hat ja schon mal einfach so gesagt, hier, ich mache jetzt keine mehr und so weiter. Und dann ist er wieder zurückgekommen und wenn man Berichten glauben darf, ist es wohl, dass er nach der einen Woche aufgehört hat wegen Vin Diesel, weil er sagt, hier, der kommt spät zum Set, ist anstrengend mit dem, der ist viel zu fett und all die Sachen. Ich finde es echt interessant, vor allen Dingen, weswegen ich eigentlich quasi das eigentlich erwähnen möchte, ist zum einen, Vin Diesel hat einen Tag, bevor diese Nachricht rauskam, noch ein Instagram-Video mit ihm gedreht und es ist so cringe, es ist so unangenehm, weil Vin Diesel grinst halt so die ganze Zeit in die Kamera und sagt so, und wird das hier der Beste? Und Justin Lin steht so daneben, ja. Und das ist saugeil, oder wie sind wir denn die Arbeiten? Ja, ist alles super, ja. Es ist so unangenehm, so als ob der ihn einfach nur genommen hätte. Der steht halt einfach nur so im Hintergrund, ja. Und Scheiß, müsst ihr euch angucken, ist fantastisch.
Und das ist genau meins, oder?
Ja, genau. Und heute gab es die Nachricht, dass sehr wahrscheinlich, ich glaube mittlerweile ist wirklich auch bestätigt, dass ein sehr begabter Regisseur aus Frankreich übernehmen wird, nämlich Louis Leterrier. der...
Achso, ich dachte schon Luc Besson.
Nein, schlimmer.
Oder Gaspar Noé.
Das wäre ja, das wäre noch interessant, ja. Das wäre interessant. Nein, Louis Leterrier ist, der hat am Anfang hat den ersten Transporter gemacht, der war gut und dann liegt und danach nur noch Scheiße gebaut. Der hat hier den ersten Nayusimi gemacht, hier Unglaubliche Hulk, den zweiten Transporter. Nee. Und ja, der kommt halt auch aus der Luc Besson Schmiede und deswegen sehe ich da nichts Gutes für Fast and Furious 10.
Ja, aber wenn er nur noch Scheiße gemacht hat, dann passt er ja perfekt in das Franchise.
Jo, ich glaube, du kommst immer nur zu uns, damit du dann in Dennis wegen seinem Fast and Furious Likings
bist. Das war jetzt nur ein provokativer, das habe ich nicht so gemeint, das war nur, um Öl ins Feuer zu gießen. Aber ich muss halt wirklich sagen, ganz kurz zusammengefasst, ich finde, Fast and Furious glänzt immer, wenn Vin Diesel nicht zu sehen ist. Also je weniger Vin Diesel, desto besser Fast and Furious. Weil er halt irgendwie in den letzten 5 Teilen auch der Einzige war, der es noch ernst genommen hat, während alle anderen Spaß gehabt haben.
Ja, das ist es auch wirklich so. Also da hörst du auch so von ihm, ich höre immer so, ja, jedes Mal kannst du halt mit dem echt so diskutieren so und der für den ist es halt so wie Dungeons and Dragons. Der labert da wirklich über jede Charakterentscheidung, ist für den halt so Leben und Tod. Ja. Nun ja, das wollte ich einfach nur schon raushauen. Also guckt euch wirklich das Video an, es ist herrlich. Oh, jetzt hör auf den Kopf zu schütteln, guck's dir an. Es ist noch nicht mal eine Minute, es ist wirklich super. Kann man sich schnell angucken. Ja. Alright, dann würde ich sagen, starten wir mit unserem heutigen Review. Das ist der neue Film von Robert Eggers, The Northman. Der in der Hauptrolle Alexander Skarsgård hat. Außerdem gibt es noch Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe. Das sind zumindest die ich so kenne und mit Namen erwähnen möchte. Robert Eggers hat mir das Drehbuch auch mitgeschrieben, mit noch einem Sion.
Ja, keine Ahnung. Ein Isländer, ja.
Ja, der hat
Lä. Ich dachte immer, sie schreiben immer Sion und Robert Eggers. Ich dachte, es ist sein Bruder, Sion Eggers. Aber der ist so wie Madonna, dass er nur seinen Vornamen nutzt, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ja.
Oder Björk, die auch
im Richtig, die Film auch. Zu sehen ist. Ist auch Isländerin, oder?
Ich glaube, ja. Ich glaube.
Aber nachdem es nur 5 Isländer gibt, brauchen die, glaube ich, einfach keine Nachnamen.
Mhm. Und haben die nicht auch so ein patronymisches System, dass du quasi den Nachnamen eh vom Vater kriegst oder so ähnlich?
Das oder ist in Schweden so, oder?
Also die haben,
oder sind es Larsson, das heißt dann immer so der Sohn vom Lars. Ja. Ja.
Genau.
Ich kann mich erinnern, der ehemalige Bürgermeister von Reykjavik, der John Gnar, ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht komplett falsch ausgesprochen, der wollte, glaube ich, dagegen vorgehen, dass die haben halt irgendwie so strenge Gesetze, dass du irgendwie isländische Nachnamen haben musst oder so. Mhm. Und der wollte irgendwie dagegen ankämpfen, gegen dieses sehr konservative Nachnamen geben. Mhm. Aber keine Ahnung, ob das durchgegangen ist. Cooler Typ.
Mhm. Okay. Dann, ja, storymäßig gibt's hier nicht großartig was rauszuhauen. Ist im Prinzip eine recht simple Rachegeschichte. Und ja, mehr gibt es Story aktuell auch nicht zu sagen. Ein kleiner Junge, beziehungsweise ein Mann möchte Rache nehmen, weil seine Familie
ist. Eine Geschichte, die, glaube ich, nicht bekannt ist, oder? Wurde noch nie irgendwie adoptiert oder sonst irgendwas. Vom werten Amletus.
Ach so, nein. Nicht, dass ich wüsste.
Ich hätte mir gedacht, das war gerade die Live-Action-Version von König der Löwen.
Na, ja, genau. Hm. Was wiederum natürlich der Hamlet ist, ja.
Genau. Ja, Northman. Wie fange ich an? Jo. Was?
Jetzt machst du es dir leicht.
Naja, ich war kurz am Überlegen, okay, fange ich auch hier wieder mit dem Gast an oder möchte ich Mo anfangen, weil es ist ja auch manchmal immer ein bisschen Druck, wenn man dann als die erste Meinung raushaut, aber wenn es für dich okay ist, darfst du als erstes einmal damit beginnen, wie dir The Northman, der neue Film von Robert Eggers, gefallen hat. Kanntest du Robert Eggers beziehungsweise seine 2 vorherigen Titel denn schon einmal? The Witch und Lighthouse.
Ja, also Lighthouse haben wir, glaube ich, sogar geeskapodet.
Yes.
Und Ich liebe Lighthouse, habe ich ganz, ganz fantastisch gefunden. Bei Witch bin ich halt wie die meisten mit falschen Erwartungen rangegangen, weil der Trailer halt einfach einen Horrorfilm verspricht, der es dann aber nicht ist. Aber wenn man das weiß, ist es auch einfach ein fantastischer Film. Und liebe ich beide. Und den Trailer zu The Northman habe ich geschaut, habe mir gedacht, was für ein Rotz, interessiert mich genau Nüsse. Aber Moment, der Regisseur ist ein geiler Knabe, den will ich schon sehen. Und es war wirklich einfach nur der Name des Regisseurs, der mich da reingetrieben hat. Weil irgendwie der Trailer, hatte ich keine Ahnung, ich finde, es hat einfach gewirkt wie der nächste Fantasy, irgendwas, Vikings, Schaas. Hat mich echt abgeschreckt. Der Film, also ich würde mal sagen, er gefällt mir auf jeden Fall, aber es gibt Vorbehalte. Technisch finde ich, ist er fantastisch. Also allein diese Szene, wie sie am Anfang dieses Dorf stürmen und die Kamera das ruhig bedächtig halt nebenbei herfahrt, während sich der Skarsgård da durchmetzelt. Also es war einfach cinematografisch ganz, ganz großes Kino. Für mich hat es dann ein bisschen nachlassen ab dem Moment, wo ich irgendwie checkt habe, okay, es ist Hamlet. Das habe ich am Anfang irgendwie nicht überrissen. Und irgendwann habe ich mich dann so ein bisschen betrogen gefühlt. Habe mir gedacht, okay, die verkauft mir jetzt einfach die Geschichte, die ich schon kenne, schon wieder. Und das hat mich dann ein bisschen enttäuscht eigentlich. Obwohl natürlich Robert Eggers typisch einfach ganz fantastisch ist, dass er sich bemüht, historisch möglichst akkurat zu sein und halt auch wirklich, wo es nur geht, ins Detail geht. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie wirklich geschaut haben, dass sie alles so genau wie möglich hinkriegen, außer die Sachen, die man halt wirklich nicht wissen kann. Ich meine, die Wikinger haben nicht allzu viel niedergeschrieben. Und wenn, dann eher irgendwelche Göttersagen und die Edda und so weiter. Aber sie haben einfach wirklich geschaut, dass das am aktuellen Stand, am aktuellen historischen Wissensstand ist, wie es dargestellt ist und also die ganzen Häuser und die Helme und die Rüstungen und so weiter. Und das ist natürlich einfach immer irre beeindruckend bei seinen Filmen. Diese Liebe zum historischen Detail. Und ich habe letztens mit Arbeitskollegen über Vikings geredet und ein Kollege hat gesagt, er findet es schade, dass das nicht historisch korrekter ist. Und dann habe ich ein Interview zitiert mit dem historischen Berater von Vikings, der gesagt hat, er spielt immer die zweite Geige, weil es hat immer das Drehbuch Vorrang. Und wenn das Drehbuch noch Platz für historische Authentizität lässt, dann wird er hergerufen. Aber das Drama steht halt immer im Vordergrund. Und der hat halt argumentiert, wenn du eine Serie machst, Vikings, die historisch korrekt ist, dann schauen sich das halt 40.000 Historiker an und alle anderen interessiert es nicht. Und du musst aber einfach bei so einer Serie, die irgendwie 40 Millionen pro Staffel kostet, musst du halt irgendwie einfach dein 5 Millionen Publikum erreichen. Und jetzt kommt Robert Eggers und sagt, I don't give a fuck, ich mach's genauso historisch korrekt und ob's alle Leute anschauen, ist mir scheinbar egal. Und zum jetzigen Standpunkt, also zum Standpunkt der Aufnahme, hat der Film, wenn ich richtig recherchiert habe, knappe 42 Millionen weltweit eingenommen bei geschätzten Produktionskosten von 70 bis 90 Millionen. Also wünsche ich ihm wirklich von ganzem Herzen, dass noch mehr Leute den Film anschauen werden. Ansonsten möchte ich noch zwei Sachen sagen. Das Soundtrack hat mir extrem taugt. Auch wenn er jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich ist, aber er klingt halt so nach diesem Witcher, Skyrim, Fantasy-Geplänkel und das hat mich ziemlich abgeholt. Mhm. Teilweise haben mich die Bilder, wie du hast schon vorher Elden Ring angesprochen, es erinnert mich an die Miyazaki-Spiele teilweise. Mhm. Einfach diese pompösen Aufnahmen, vor allem auch die unter Anführungszeichen Fantasie-Szenen, wo er halt träumt oder halt mit Walküren herumreitet oder so. Es hat mich von der Ästhetik her einfach an die ganzen Dark Souls und so weiter erinnert. Und finde ich ziemlich cool, prinzipiell. Während dem Schauen habe ich mir zwischendurch auch immer wieder gedacht, das ist eigentlich die High-Budget-Version von Valhalla Rising. Weil Valhalla Rising, falls ihr den gesehen habt, ja auch so kapitelmäßig aufgebaut ist, auch meistens auf kargen Wiesen spielt. Und auch so ein bisschen diesen Christen versus nordische Götter Aspekt drin hat. Und Valhalla Rising, so sehr ich den Raven liebe, Valhalla Rising habe ich eher anstrengend und mühsam gefunden.
Das ist ein sehr zähes Seherlebnis.
Ja, und also das ist The Northman, finde ich, so ein bisschen das spektakulärere Update. Beim Schauen, und das aus meinem Munde, überrascht mich doch sehr, beim Schauen habe ich mir zwischendurch mal gedacht, okay, jetzt reicht es dann auch mit dem ganzen Gemetzel. Also es war mir teilweise wirklich so, okay, 2:17, schon wieder. Ich habe mich irgendwie ein bisschen dran satt gesehen. Und dieses Gefühl, dieses Sattsehen an der Gewalt und wo halt der Punkt kommt, wo ich die Gewalt echt einfach ermüdend finde, das habe ich das letzte Mal bei The Last of Us 2 gehabt. Und da, finde ich, war das aber irgendwie so der Höhepunkt des Spiels, dass das Spiel einfach geschafft hat, mich von, haha, das macht Spaß, die Leute von hinten aufzuschlitzen, zu, oh mein Gott, ich will die ganze Gewalt nicht mehr. Das hat jetzt bei Northman nicht ganz so geschafft, aber es war wirklich der Punkt, wo ich mir dann dachte, okay, jetzt reicht's dann auch mal.
Wobei bei Northman war das nicht die Absicht, nehme ich an, oder?
Genau, und ich hätte mir eigentlich auch irgendwie für die Figuren gewünscht, dass da mehr Erkenntnis dann am Ende rausspringt und vielleicht halt die eine oder andere Charakterentscheidung dann anders stattfindet, einfach um es ein bisschen moderner zu machen und nicht einfach wieder diesen alten Stoff wieder zu kauen. Was mir gerade noch einfällt, was mich eben so an diese Dark Souls-Spiele erinnert hat, war diese Sequenz im Grab, wo er ihm das Schwert wegnimmt, diesem alten.
Ja, wir sollen jetzt vielleicht noch ein bisschen auf die Spoiler noch achten, aber.
Okay. Da ist auf jeden Fall eine Sequenz, die mich irgendwie einfach total an diese Dark Souls, Bloodborne und so weiter erinnert hat. Und das habe ich eigentlich ziemlich cool gefunden. Ich habe mir gedacht, wenn irgendjemand mal diese Spiele verfilmen sollte, dann bitte Robert Eggers. Also alles in allem durchaus, meiner Meinung nach, durchaus sehenswert. Und damit gebe ich ab.
Okay, dann Mo. Ja. Eindruck von
dann noch. Genau, also der Jo hat es eh schon so ein bisschen angesprochen, beziehungsweise wir hatten ja eingangs schon erwähnt, dass wir den Northman in Wirklichkeit, seit wir der Lighthouse gemacht haben, mehr oder weniger geplant hatten, dass wir dann auch besprechen, sobald er rauskommt, weil eben Jo und ich beide Robert Eggers Fans sind. Oder zumindest die Filme, die wir bis jetzt von ihm gesehen haben, haben uns beiden gut taugt. Also ich bin an The Witch damals relativ unbedarft rangegangen und hatte beim ersten Schauen, und ich habe ihn auch nur einmal gesehen, sofort meinen Spaß damit, ja, weil ich ja bei klassischen Horror eher aussteige als bei ein bisschen weirderen Geschichten. Oder eben sowas wie jetzt The Witch war, beziehungsweise der Klassiker ist natürlich auch immer der The Village, den ich eigentlich auch cool finde, weil er halt ein Psychodrama, Sozialdrama ist und kein Horrorfilm und so, ja. Und jetzt kommt eben der Robert Eggers, der jetzt eben The Witch gemacht hat, beziehungsweise dann The Lighthouse, also eigentlich eher so wenig mainstreamig, auf jeden Fall keine Popcorn-Kino-Filme hat er gemacht. Ich habe vor kurzem den Green Knight abgefeiert und für mich war halt das okay, er macht jetzt so eine Wikinger-Sage, Regisseur, der jetzt diese zwei Filme gemacht hat. Ich habe gerade Green Knight gesehen, so ein Misch aus Green Knight mit Robert Eggers, sowas hätte ich mir erhofft, ja, und sehr hohe Erwartungen dann auch gehabt an das Ganze. Ich dachte, wenn ich den Film sehe, werde ich ihn entweder hassen, weil er halt jetzt meinen Geschmack zufälligerweise nicht getroffen hat, oder ihn abfeiern. Und muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ihn jetzt okay finde. Ja, ich finde ihn gut. Also so überhaupt nicht. Der Film war für mich nicht wirklich polarisierend und das ist eigentlich der größte Vorwurf, den ich ihn machen kann. Ja, ich dachte, er liefert hier was ab, was eindeutig so seine Handschrift hat. Die hat es auch optisch zumindest, aber es fehlt so diese Weirdness, die die anderen Filme hat, die fehlt dem einfach. Also wenn du mir gesagt hast, das war jetzt, ich will jetzt nicht sagen Zack Snyder oder so, aber ja, es ist halt so ein recht herkömmlicher Film einfach. Es gibt diese fantastischen Szenen, wo man dann eben nicht weiß, ist es ein Traum oder ist es tatsächlich was Fantastisches, was wir hier sehen und so weiter. Gerade die Szene, die der Jo angesprochen hat, die fand ich noch am besten, aber viel anderes war dann irgendwie dann fast schon wieder zu weird, ja, und da haben wir wieder dieses Uncanny Valley von nicht weird genug, aber zu weird, dass es irgendwie dazu passt oder so, weil wenn man jetzt zum Beispiel den Ring nimmt, ja, da gibt's ja auch Szenen von dem Video, wo sich, keine Ahnung, ein Sessel in der Luft dreht und so weiter, wo die Elemente des Bildes für sich gesprochen nicht ein angsteinflößend sind. Aber die Komposition löst dann Angst aus. Ja? Einfach das Gegenüberstellen von herkömmlichen Gegenständen kann trotzdem befremdlich wirken. Und Das war etwas, was, finde ich, die The Witch und der Lighthouse noch besser gemacht haben. Hier hast du fantastische Elemente, die das Fantastische unterstützen, und dadurch ist es eigentlich relativ herkömmlich. Ja, eigentlich eine Märchenverfilmung oder sowas. Ja. Und das ist dann wiederum eben zu herkömmlich einfach. Ja. Es ist nicht schlecht. Andere Filmemacher würden sich wahrscheinlich freuen, so einen Film abzuliefern. Aber ich habe mir schon von Robert Eggers was anderes erwartet einfach. Ja. Ich muss zugeben, Hamlet, die Geschichte vom Shakespeare oder die darauf, also die Sage, auf der es beruht, kannte ich nicht. Ja. Also wirklich, König der Löwen ist mein Berührungspunkt mit Hamlet. Ich hatte auch vor dem Film wieder vergessen, dass ich eigentlich schon mal wo gelesen habe, dass das eben diese Amletus-Geschichte ist, auf der Robert Eggers da verfilmen wollte. Und während dann eben im Kino jemand gesagt hat, das ist doch Hamlet, oder? Ist mein, ja, richtig, es ist ja Hamlet, ja. Ist aber bei mir eigentlich egal. Ich kenne eben die Hamlet-Geschichte sowieso nicht so wirklich. Ist aber jetzt auch nicht der Punkt, glaube ich, weil letzten Endes ist es dann eben so eine Rachegeschichte, blöd gesagt. Ja. Ich fand die Charaktere angenehm nuanciert tatsächlich, mit Ausnahme jetzt vom Skarsgård, aber ich sage jetzt mal so der Fjölnir und die Queen, wie heißt sie, Gudrun, also sprich Nicole Kidman, die fand ich eigentlich ganz, ganz interessant, so, weil es eben nicht so die plakativen Bösewichter nur waren. Anya Taylor-Joy war halt wieder ein bisschen so eine weirde Hexe oder was auch immer das genau sein soll. Hat auch gut gepasst, aber war jetzt auch nicht unbedingt etwas Überraschendes per se. Und ja, Kameraarbeit natürlich sehr schön, kann man ihm nichts vorwerfen. Aber auch mir ging es so, im Kino mir gedacht, wow, es ist ein langer Film. Ich merke gerade, es ist ein langer Film. Selten gutes Zeichen. Es war jetzt nicht so, dass man dachte, okay, ich muss jetzt gehen, weil ich langweile mich. Nein, das auch nicht. Aber es war einfach ein etwas aufgebauschter Riesenkostümfilm mit sehr schöner Kameraarbeit, aber auch nicht so besonders, wie ich das mir erhofft hätte. Insofern hinterlässt er mich etwas enttäuscht, einfach nur wegen meinen Erwartungen. Aber an denen muss sich halt dann der Eggers irgendwie nach zwei solchen Filmen wie Lighthouse und Witch, an denen muss er sich halt dann messen lassen. Oder ich messe ihn zumindest daran. Er muss natürlich gar nichts. Er kann mich weiter ignorieren, wie er das die letzten Jahre auch schon getan hat. Aber ja, der Northman wird jetzt nicht in meine Lieblingsfilme eingehen.
Ich finde, warum ist das Ganze Hamlet und nicht einfach eine erfundene Geschichte? Für mich schreit es zu sehr nach, bitte, bitte bringt's mich in die Feuilletons dieser Welt, damit halt irgendwie das Opernpublikum auch reingeht oder mitkriegt, dass es den Film gibt. Hm. Aber ich weiß nicht, für mich ist einfach das zu aufgesetzt, dass es halt Hamlet ist.
Dass man sich intellektuell, oh, ich erkenne die Hamlet-Geschichte. Oh. Oh.
Genau, ja.
Oh, ich erkenne den König der Löwen darin. Ah, ah. Genau. Wo ist Timon und Pumba?
Ja, ich würde mich so dem bisherigen Kanon auch anschließen. Ich mochte The Witch sehr, sehr gerne, fand den sehr gut. Würde auch nicht so sagen, Jodo hat es eben gesagt, so, es ist kein Horrorfilm. Es ist schon Horror, aber ja, ist einfach eine gewisse Portion Drama dann auch mit dabei und natürlich auch einfach so, dass diese Dedication, die Sprache von damals so zu zeigen und ja, das Leben noch ein bisschen mehr zu zeigen. Also klar, ist nicht so der klassische Horror, den jetzt wie der von dir genannte James Bond zum Beispiel, den ich präsentieren würde. Natürlich. Aber ich würde schon sagen, The Witch ist schon ein Horrorfilm, genauso wie die mir fällt gerade das ja nicht ein, aber Midsommar und Hereditary auch Horrorfilme sind.
Ari Aster, ja.
Ari Aster, genau, richtig. Aber mit natürlich etwas, ja, einer anderen Gewichtung auf jeden Fall auf gewissen Elementen und nicht alle paar Minuten Jumpscares oder zumindest Scares.
Blut.
Im Ganzen. Genau. Lighthouse habe ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesehen. Möchte ich auch dann gerne mal nachholen. Ja, bisher noch nicht. Aber The Witch fand ich sehr gut. The Northman, ich hatte schon, was heißt hohe Erwartungen? Ich würde gerne nochmal so unsere Folge hören, wo ich den platziert habe, so, weil Mo und ich, wir haben uns ja 10 Filme ausgesucht, wo wir uns dieses Jahr drauf freuen. Und ich glaube, der war schon unter den Top 5 bei mir. Ich meine schon. Ja, ich finde den solide, aber da geht's, glaube ich, auch mehr so nicht drüber hinweg. Der ist erstmal, ist der natürlich einfach so diese, ja, wie du es eben schon gesagt hast, so der Wille oder so die Konzentration drauf, dass hier ein möglichst realistisches Porträt vom Wikinger-Leben gezeigt wird. Wo ich, was mir ehrlich gesagt ganz, ich gebe nicht viel auf Authentizität, egal in welchem Genre, also es ist mir vollkommen egal, mir steht in erster Linie das Seherlebnis an erster Stelle. Ich gehe nie in Film, ganz egal was er porträtiert, mit der Erwartung, dass ich hier etwas Realistisches porträtiert bekomme oder dass ich hier etwas porträtiert bekomme, was der Wahrheit entspricht. Dadurch, also was ich eben noch zu Dropout sagen wollte, nur weil es etwas ist, was bisher auch passiert ist, gebe ich dem Gesehenen nicht unbedingt eine andere Gewichtung. Also dadurch, dass mir es gut gefällt, aber weil es ja noch, weil es real ist, weil es passiert oder weil es aktuell passiert oder weil es halt auf wahren Begebenheiten beruht, ist es für mich einfach nur keine Steigerung in Qualität. Qualität besteht für mich in ganz andere Sache als außer das, und in den meisten Fällen finde ich, sind solche Kommentare oder so die Promo-Sachen, hey, hier, das hier ist wirklich passiert oder wir haben uns hier möglichst darauf konzentriert, hier wirklich alles authentisch zu machen, hat für mich persönlich nur einen ganz, ganz kleinen Prozentanteil am eigentlichen Seherlebnis zu tun. Und wenn der Film kacke ist, bringt mir das auch nichts. deswegen, das einmal dazu. Ich fand den trotzdem so, einfach diesen Einblick in Wikingerleben fand ich trotzdem sehr gut. Ich fand, dass der sehr gut ausgesehen hat, waren ein paar sehr schöne Einstellungen auf jeden Fall drin. Man sieht ihm ja an, dass er hier auf jeden Fall etwas mehr Budget hatte als bei seinen bisherigen Teilen. Aber auch so die Performances waren gut, natürlich alles etwas sperriger als jetzt so die klassische, das ist ja keine Heldenreise, ist ja fast eine Anti-Heldenreise, wenn man so möchte, und da fand ich Skarsgård schon gut, ist auch ins Fitnessstudio gegangen, das dürfte er dann auch zeigen, der Bursche, aber es hat mir dann doch schon noch so ein bisschen gefehlt. Also das Ding, wo du hast auch schon gesagt, das Ding geht 2 Stunden 17 Minuten, ist dann so an manchen Stellen, wo ich sage, okay, hier fehlt mir einfach etwas mehr. Und ich finde es immer ehrlich, wenn ich sowas sage, weil ganz häufig ertappe ich mich dabei, wenn ich Filme schaue oder Serien schaue, wo ich denke, hey, macht's ein bisschen simpler. Einfach Geschichte runterbrechen, aber dafür effektiver erzählen. Und hier bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich schon denke, dass alles etwas, dass der Film vielleicht ein bisschen zu wenig Fleisch bietet. Das sieht gut aus, Action passt und so weiter, und auch simple Rachegeschichte, so wie er sich dann auch da einschleicht und der ganze Plan, so den er dann verfolgt, dass das, wie das alles, ich sag mal, Gestalt annimmt. Aber da hat mir ein bisschen was gefehlt. Also es ist so, ja, okay, gut, alles klar, ja, jetzt und dann rastet er hier ein bisschen aus, stellt ein paar unschöne Sachen mit ein paar Wachen an, aber das war mir dann so als im Ganzen etwas zu wenig. Immer wieder kommen dann Momente, wo ich sage, ja, cool, jetzt bin ich wieder so on board, aber ich finde, der hat seine Laufzeit nicht komplett ausgeschöpft und ja, war mir ein bisschen wenig so im Ganzen. Das ist etwas schade. Denn der Bursche hat durchaus Talent und das zeigt er hier auf jeden Fall. Ordentlich inszeniert ist der Film. Und das, da würde ich sagen, bleibt er so ein bisschen vielleicht hinter seinen Möglichkeiten. Nein, ich habe keinen Schlachten-Epos erwartet so. Und das ist vielleicht auch so, dass der eine oder andere in den Film reingeht und denkt so in dem Moment, wo, ich glaube nach 20, 25 Minuten siehst du so einfach eine etwas größere Action-Sequenz, wo ja, so ein Dorf wortwörtlich auseinandergenommen wird. Und ich vielleicht hat sich so der eine oder andere dann so ein bisschen mehr davon erhofft und sowas dann vielleicht in etwas größerer Form und etwas gewaltigerer Form. Was ich nicht getan habe, nicht bei dem Namen Robert Eggers. Und deswegen war ich schon überrascht überhaupt, dass ich die Szene gesehen habe. Aber ja, so ein bisschen hinter meinen Erwartungen und der Film hinter seinen Möglichkeiten. Das wäre so meine erste Meinung. So. Und das hat sich auch nicht geändert. So, ich bin aus dem Kino draußen und dachte, okay, war cool, paar coole Szenen so, aber ja, nicht mehr. Und jetzt, nachdem ich 2 Nächte drüber geschlafen habe, denke ich genauso noch drüber.
Ja, weil du vorher noch von den Most Wanted geredet hast, ich hatte den tatsächlich auf der 2 bei mir. Boah. Also nur Knives Out 2 ist quasi, erwarte ich noch mehr als Northman.
Ah, stimmt, du hast ja, vergisst ja immer Batman. Hast du schon vergessen, dass du ihn gesehen hast?
Was? Hä? Lego Batman?
Ja, genau. Ja.
Redet sie gerade schier über Batman?
Na, wir hatten in unserem Most Wanted, hatte ich meine Liste, ich habe irgendwie den Batman aus meiner Liste rausgelöscht, unabsichtlich. Und deswegen war der jetzt tatsächlich nicht in meinen Top 5 Most Wanted, obwohl er eigentlich ein Top 5 Most Wanted Film war, rückblickend betrachtet. Aber er hätte auch den Northman nicht verdrängt, mit meinem Wissen von letzten Januar. Mit dem jetzigen Wissen, ich glaube, Stand jetzt hätte mir der Batman auf jeden Fall besser gefallen. Ja? Ähnliche Laufzeit, aber konnte ich mit Batman mehr anfangen als mit der Northman. Ja,
vor allem auch ähnliche Laufzeit. Ähnlich gut produziert und gemacht. Einfach.
Richtig, ja.
Ja, also was ich so, ich weiß nicht, wie es euch ging so, aber es gibt ja, Mojo, du hast eben Valhalla Rising angesprochen. Also es gibt ja Filme, die sind etwas gemächlicher erzählt, aber schaffen es trotzdem dann durch eben sehr schöne Bilder und durch lange Einstellungen so einen reinzusaugen, durch einfach Atmosphäre, durch Bilder, Musik. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er das hier auch so ein bisschen versucht hat, aber das hat bei mir so also nie funktioniert. Ich habe zwischendurch gedacht, hey, ja, okay, hey, cooles Bild, so coole Komposition von all dem, aber es war nie so, dass ich sage, okay, habe ich wirklich, wirklich reingezogen.
Könnt ihr euch vorstellen, oder du, Dennis, dass das damit zusammenhängt, dass im Prinzip die Figur einfach wirklich nie sympathisch wird? Er ist einfach von Anfang an, ich meine, wir sehen, darf ich jetzt schon ein bisschen spoilern oder nicht?
Wir können ja sagen, ab jetzt spoilern wir.
Ich halte mich zurück mit Spoilern, du hast die Szene angesprochen, ein Dorf wird auseinandergenommen, wo es nicht sonderlich zimperlich zugeht. Und da ist er einfach einer der Teilhabenden, der da mitmacht und einfach ziemlich brutal vorgeht, und dann sollst du irgendwie wieder auf seiner Seite sein, und das ist halt irgendwie schwierig. Also du lernst ihn halt einfach als kaputten Psycho-Killer-Wikinger kennen, und das zieht halt nicht unbedingt die Sympathien auf seine Seite dann, auch nicht in Island. Und das ist halt, glaube ich, ein bisschen so die Schwierigkeit.
Finde ich gar nicht so. Also bin auch jemand, der sagt, hey, du musst nicht automatisch so Hauptcharakter mega sympathisch sein oder irgendwie so der typische Good Guy, nur damit du irgendwie vor Film gepackt bist. Also zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme, ich vergötte den, ist Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Und auch da beide Hauptrollen, sei es gespielt von Casey Affleck oder Brad Pitt, sind keine guten Menschen und werden während des Films jetzt auch nicht unbedingt als gute Menschen porträtiert und auch nicht als welche, wo du sagst, hey, mit denen fühle ich mit. Und auch das ist ein Film, der sehr atmosphärisch ist, durch lange Einstellungen, durch Szenen wartet, die nicht unbedingt vollgepackt sind mit Dialog und Action. Nee, also klar, es ist vielleicht so ein Punkt, der ein bisschen mitspielt, aber ich glaube nicht, dass nur wenn plötzlich Skarsgårds Charakter Prinz Amleth jetzt so eher ein guter Typ ist, also dann glaube ich nicht, dass sich das ändert. Also ich glaube, was vielleicht dann hier eher so die Sache ist ja so, dass wir hat eben gesagt, wir gehen Spoiler-Part, also wir haben erst Eindruck geliefert, so ab jetzt geht's eher in spoilerische Gefilde. Was ich ehrlich gesagt sogar ganz cool fand, so, und ich finde, da hat der Film nichts draus gemacht, ist die Tatsache, dass er sagt, oh, also zu Beginn, das Dorf wird umgebracht und so weiter, jada jada, die kleinen Balken werden verbrannt und dann geht's auf einmal los, ja, ah, da ist der, okay, gut, dann werde ich mich jetzt mal da auf Rachenmission begeben. Und du hörst ja aber schon, ja, okay, der ist gar nicht so der große Herrscher, sondern der hat eigentlich nur ein kleines Dorf, der macht eigentlich nicht viel. Und dass plötzlich so diese Rachegeschichte so ein bisschen rumgedreht wird, auch nachher, was wir nachher erfahren. Ich meine, man konnte sich wahrscheinlich denken, dass Nicole Kidman da hier ebenfalls mit unter einer Decke gesteckt hat, zumindest, dass die maßgeblich dafür verantwortlich gewesen ist, dass Ethan Hawke am Anfang gestorben ist. Aber ich habe das nicht so abgetan, so ja, okay, sie versucht jetzt ihre Haut zu retten, sondern wirklich, dass Ethan Hawke damals einfach, ja, keine Ahnung, ein ekelhafter Typ ist und sie halt einfach genommen hat und ihr jetziger Ehemann da einfach ein bisschen mehr Rückgrat hatte und wahrscheinlich ein guter Mensch geworden ist. Sein Sohn ist jetzt nicht unbedingt der entspannendste und coolste, aber ich hatte eher den Eindruck, dass Robert Eggers hier versucht zu zeigen, ah, okay, hier, unser Hauptcharakter will zwar Rache, aber eigentlich will er Rache an guten Menschen. Und das, da war dann plötzlich so, da dachte ich so, da will der Film hin, aber dann irgendwie so doch es, wieder nicht so.
Es bietet sehr viel Dramastoff, aber der Film fühlt sich nicht dramatisch an.
Ja.
Ja, ja.
Das stimmt, ja, weil eigentlich wäre das so, so im Sinne, so fast ein Twist, ein emotionaler Twist, dass du sagst, was? Genau. Er war die ganze Zeit der Gute? Oh mein Gott. Aber in Wirklichkeit, aha, er war der Gute, okay. Und jetzt? Machen wir weiter, es wäre nichts gewesen. Ja, bringen wir trotzdem alle um. Yay!
Weil ich halt finde, dass alle Figuren so wurscht sind. Das ist halt einfach so Schulterzucken. Okay, Nicole Kidman hat einen kurzen Anfall und sie schreit rum. Schulterzucken. Und ja, also das ist eben das, wo ich auch gemeint habe, da hätte er mehr rausholen können. Also, dass sich die Charaktere dann halt auch ein bisschen in andere Richtungen entwickeln oder dass du halt auch siehst, dass zumindest die Nicole Kidman und ihr Mann irgendwo da unter Anführungszeichen halbwegs gute Menschen da auf Island sind.
Ja, oder dass der Amlet dann zweifelt oder inneren Konflikt hat in irgendeiner Form. Ich glaube, er hat schon irgendwas, aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Handlungspunkt wäre.
Na.
Ja, und da, wie du schon sagst, Mo, da habe ich so das Gefühl, da sind ein paar vertane Möglichkeiten. Und was heißt vertane Möglichkeiten? Hey, vielleicht wollte er es einfach auch noch sperriger machen, aber dann habe ich so nicht die Entscheidung verstanden, okay, dass er jetzt nicht so der große, also der Typ, an dem der Rache nehmen will, dass er jetzt nicht so der große Herrscher ist, sondern dass er, ja, einfach nur quasi eine kleine Farm in Island hat und ja.
Ich kann mir vorstellen, dass der Regisseur dir von jeder Szene, von jedem Satz wahrscheinlich genau aufdröseln kann, was er sich dabei gedacht hat und was das insinuieren soll und was man davon ableiten kann. Aber es ist halt im Film nicht zum Rauslesen, kommt mir vor.
Und in welchem Stein das irgendwo gemeißelt worden ist.
Ja, genau, die historische Fußnote dazu. Aber du hast das halt im Film nicht, ja? Du fühlst das einfach nicht. Ja? Das ist halt, leider sehr schade.
Was eigentlich eine geile Story wäre, quasi gleich inszeniert, gleiches Handwerkliches vom Robert Eggers, aber Story halt nicht Hamlet, sondern Hellblade, das Spiel, falls ihr das kennt.
Ich kenne den Namen, aber ich habe es nicht gespielt, glaube ich.
Es spielt halt, ich glaube, es geht um eine Keltenkriegerin, die aber eine Persönlichkeitsspaltung hat oder halt einfach psychische Issues. Und du spielst halt quasi eine schizophrene Person in der Zeit der Kelten, die halt einfach mit ihrem Wahn allein gelassen da durch diese altertümliche Welt wankt. Und das wäre eigentlich ziemlich geil gewesen, wenn ich das vom Robert Eggers gekriegt hätte.
Jetzt, wo wir im Spoiler-Part sind, würde ich vielleicht auch den Aspekt gerne nochmal besprechen, nämlich dieser, ist es jetzt Fantasie oder ist es, sagt man da jetzt, übernatürlich, weil wir haben ja die Szene mit dem Schwert und so weiter und das Schwert hat ja offensichtlich tatsächlich irgendwelche magischen Fähigkeiten und wir sehen ja im Film sogar eine Walküre, aber wir wissen halt nicht, ist das jetzt nur in seinem Traum oder irgendwas. Und ich fand halt das nicht befriedigend gebaut. Also es ist nicht so, dass man sich denkt, also wie soll ich sagen, es sagt uns sehr explizit fantastische Sachen, aber man weiß nicht recht, was damit anzufangen. Also ich finde, es ist weder spannend darüber zu sinnieren, ob es echt war. Noch ist es optisch spannend genug irgendwie, also, ich weiß nicht.
Ich hätte so verstanden, für ihn ist es echt, so wie halt für einen sehr religiösen Menschen auch Götter, an wen auch immer man glaubt, echt sind. Und ich würde sagen, es ist in der Realität nicht echt, aber für ihn ist es echt und er glaubt halt auch an die Walküren und dementsprechend kommen die in seiner Realität halt auch vor. Für uns als Zuschauer, finde ich, spielt es eigentlich keine Relevanz.
Ja.
Es ist halt so, ob es Gott gibt oder nicht, wenn ich in seinem Namen töte, ist es eigentlich wurscht, ob es ihn gibt oder nicht. Weil dann hat er halt Auswirkungen auf die echte Welt und so hat halt der Glaube, sein Glaube Auswirkungen auf sein Leben. Die angesprochene Szene mit dem Schwert, die ich einfach sehr Miyazaki-mäßig gefunden habe, die hat mich erinnert an Hero, an den asiatischen Wirefu-Klassiker, sag ich mal. Mhm. Da gibt es ja auch mal so eine Sequenz, wo sie so ein Duell im Kopf, also wo sie sich gegenüber sitzen, meditieren und irgendwie so einen Kampf im Kopf austragen. ich glaube, das war einfach so. Der hat sein Schwert gefunden, hat seine innere Reise da geträumt und ist dann halt mit dem Schwert wieder weggegangen. Und weil du gesagt hast, das Schwert ist magisch, die isländische, ich habe ja auch ein bisschen Skandinavistik studiert, die isländische Magie ist sehr, sehr ausgeprägt. Also man kennt ja immer diese Geschichten, dass die da Straßen um die Kurven bauen, damit sie die Elfenhäuser nicht irgendwie kaputt machen und so weiter. Aber also Isländer und Magie sind ein großes, großes Thema. Und kurze Anekdote, die isländische Magie funktioniert im Prinzip einfach so. Du hast irgendeinen Zauberspruch, also mein Ziel ist, ich will, dass sich die Tochter des Häuptlings in mich verliebt. Und der Zauberspruch ist dann einfach so kompliziert und komplex, dass ich nachher einfach sagen kann, ja, fuck, leider habe ich 3 Sekunden zu wenig auf den Vollmond gewartet, drum ist es nichts geworden. Aber, und also googelst da mal, da gibt es echt absurde Sachen, auch irgendwie, keine Ahnung, man muss sich irgendwie eine Münze in die Unterhose stecken, damit man Geld bekommt. Oder es gibt irgendwie Hosen aus Menschenhaut und so weiter. Viele, viele verrückte Sachen. Hm,
na.
Isländische Magie.
Okay.
das wäre eigentlich nur was gewesen für vorm Spoiler-Party. Ich habe irgendwie nicht dran gedacht. Ich muss zugeben, ich fand die ganzen Kämpfe ziemlich, ziemlich lame. Das war so richtig Stunt-Leute warten, bis der nächste also den nächsten Schlag trifft und sie stehen nur da und warten irgendwie so, bis jetzt der Hieb kommt, dann hauen sie wieder da rein und dann taumeln sie wieder ein bisschen rum, bis der Skarsgård wieder ausholen kann und dann, also es ist so die klassische, weiß ich nicht, eine Choreografie, die man nicht sehr zusagt, die einfach nur wirkt wie Stunt-Choreografie und nicht wie ein Schwertkampf.
Okay, hatte ich nicht so empfunden. Also ich fand die schon sehr gut, ich fand die sehr solide. Wenig, also da habe ich vielleicht dann so eher so das, ja, den realistischeren Kampf gesehen, wo ich sage, okay, echt? Gut, das ist dann eher, ja, schon so das bisschen mehr mit Abwägen. Also gegen Ende, wo er am Berg steht und dann kommen so die Typen nach und nach angerannt, da weniger, ja, aber sonst hatte ich so ein süßes Gefühl.
Das habe ich jetzt gar nicht so gemeint, sondern eigentlich eh von Anfang an, immer wenn er irgendwo mitten im Gemetzel ist,
yeah.
dass nie jemand versucht, ihn wirklich zu treffen, sondern eben nur die ausgemachte Choreografie abzuarbeiten irgendwie. Mm. Aber
Mo, wir haben doch bei Wheel of Time in der ersten Episode gesehen, was passiert, wenn zu viele Leute sich in den Kampf einmischen.
Was war da? Ach so, ja, richtig, ja, genau. Aha, ja.
Jemand tötet jemanden.
Ja, ja, versehentlich. Ja, genau.
ja, wobei man dazu sagen muss, also da finde ich sehr empfehlenswert den YouTube-Kanal Stuntman React, wo sie einfach immer wieder Kampfszenen sehr detailliert mit echten Stuntleuten analysieren. Mhm. Und da habe ich den Eindruck gekriegt, dass wir halt von Hollywood sehr oft sehr falsche Bilder, vor allem von Schwertkämpfen,
vermittelt kriegen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Es
fängt damit an, dass wir halt einfach, dass, keine Ahnung, Stichwaffen oft als Hiebwaffen dargestellt werden, weil es einfach spektakulärer ausschaut und lauter solche Sachen.
Ja.
Und da würde ich sagen, das habe ich hier so gemerkt, weil ich meine, so ein Schwert ist ja einfach höllenschwer. Das kannst du ja nicht so rumschwingen wie, keine Ahnung, so ein Lichtschwert in Star Wars und da hatte ich hier das Gefühl, es wird ein Schwert etwas mehr Gewicht zugetragen.
Ja, durchaus. ich habe kein Problem. Also niemand muss jetzt irgendwie rumfuchteln mit seinem Schwert, als hätte es kein Gewicht oder
doch,
sowas.
Doch, ich glaube, genau. Aber das hast du gesagt, Mo. Dass na, jeder das mit dem Ding Schwert rumfuchtelt.
Doch. Was ich das Gefühl hätte, um es jetzt mal zu übertreiben, im Film war es jetzt nicht so, aber um es jetzt mal zu übertreiben, dass der Stuntman sein Schwert hebt, um zu parieren, bevor der Alexander Skarsgård überhaupt ausholt. Ja? Also sprich, dass der gegnerische Kämpfer versucht nicht den Skarsgård eine runterzuhauen, sondern steht da und wartet, bis der Skarsgård ihn trifft, weil das halt die Choreografie so vorschreibt. Sowas hatte ich das Gefühl. Ja? Jetzt nicht, dass die Schwerter irgendwie nicht schnell genug gefuchtelt werden oder sowas. Muss überhaupt nicht sein. Aber ich habe jetzt das Gefühl gehabt, irgendwie das war halt einfach nur so ausgemachter Kampf und manchmal waren halt die Schauspieler zu langsam oder zu schnell und die Choreografie war halt noch nicht so weit und dann wurde halt aufeinander gewartet.
Ich finde, eine der besten Szenen, die das nicht macht, also was du gerade kritisiert hast, ist einfach das Battle of the Bastards in Game of Thrones. Ich weiß nicht mehr, welche Staffel, aber da geht es einfach die ganze Zeit so drunter und drüber und du hast halt nie den Eindruck, dass die da jetzt nur warten, bis ihr Moment kommt.
Ja.
Das müsste die fünfte sein.
Oder halt die Szene natürlich von Mad Max Fury Road, wo Furiosa gegen Max kämpft. Und natürlich auch, wenn wir schon bei Charlize Theron sind, Atomic Blonde.
Ja, voll, aber Atomic Blonde macht es halt so geschickt, dass da nicht fünf Gegner gleichzeitig kommen, sondern halt immer einer oder zwei, mit denen sie halt gleichzeitig kämpfen kann.
Ja, das ist natürlich doppelt gut. Ja.
Ja.
Aber gut, ich reite schon wieder auf ein Thema rum, was wahrscheinlich die wenigsten Leute interessiert. Ich bin schon fleißig.
Nein, alles cool. Alles cool. Aber gibt es sonst irgendwas? Ich kann da so überlegen, Vikings, die Serie, ich glaube, ich habe die erste Staffel, ich habe ein paar Folgen gesehen, aber hat mich jetzt auch nicht so wirklich gepackt. Aber sonst ist es jetzt unbedingt so ein Genre, was
populär. Naja, doch, oh, das hätte ich eigentlich auch vom Spoiler-Part noch erwähnen sollen. Ja. Die Serie Norsemen.
Ja, absolut. Beste Vikings-Serie der Welt.
Ah, okay, ist nicht gesehen.
Das ist eine norwegische Serie, die im Grunde dasselbe beschreibt, aber halt eher eine Persiflage ist auf dieses ganze Wikinger-Genre.
Eher.
Ja, ich glaube, also, sie hat auch ihre Wurzel in der Realität.
Ich hab
aber Norseman zieht halt Humor gesehen, draus, bevor,
ja. Ich habe Norseman gesehen, bevor ich Vikings gesehen habe. Und habe schon wirklich hilarious einfach gefunden. Und dann schaue ich mir Vikings an und denke mir, aha, da hat Norseman das alles her. Also, Norseman kopiert halt wirklich die Szenen teilweise 1:1, aber zeigt halt, wie lächerlich sie in Vikings sind.
Okay.
Und aber ja, es ist wirklich eine großartige Abhandlung zur ganzen Thematik.
Also Norseman, also sprich SE statt TH, sonst gleich geschrieben, ist auf oder war auf Netflix, ich schaue jetzt mal parallel rein.
Ich glaube es. Und was auch ganz cool ist, soweit ich weiß, haben die das parallel, also die haben es immer zweimal gedreht, einmal auf Norwegisch und einmal auf Englisch.
Genau.
Also die Originalschauspieler haben die Szene einfach nochmal auf Englisch gedreht.
Genau. Ich glaube, ich habe sogar mal im Lichtspielcast drüber geredet. Ja. Genau.
Ja, und halt auch so angenehme 20 Minuten Folgen.
Kann mich dunkel erinnern.
Also Dennis, brauchst Vikings nicht weiterschauen, du hast rechtzeitig aufgehört.
Hätte ich auch sowieso nicht getan.
Weil also wirklich die letzten zwei Staffeln Vikings sind so dermaßen schlecht, dass ich wirklich lieber nochmal achtmal die letzte Staffel Game of Thrones am Stück anschaue,
oh Gott,
bevor ich mir davon noch irgendwas anschaue. Okay. Das ist wirklich albtraumhaft schlecht. Ja, aber Norseman großartig.
Genau.
Ich glaube, dass halt die Wikinger, warum auch immer, so ein bisschen einen Hype einfach gerade haben. Also so wie halt in den 90ern irgendwie der Dinosaurier-Hype war, hat halt irgendwie Vikings und Valhalla Rising und diese ganzen Sachen. Valhalla, ich meine Assassin's Creed, nicht den Revenfilm. Assassin's Creed Valhalla. Irgendwie ist halt gerade so dieses Wikinger-Ding gerade groß.
Ja, beziehungsweise der Reboot von God of War, dass ich's rausbringe.
Ja, genau, God of War hat auch in die Kerbe geschlagen, hat mir ehrlicherweise auch nicht so gut gefallen.
What?
Also die ersten drei besser.
Okay. Die habe ich nicht gespielt, aber ich habe es cool gefunden.
Ja, ich finde einfach das Metroidvania Level-Design ziemlich anstrengend, aber wurscht.
Und nicht aber zuletzt natürlich Thor Ragnarök bzw. Love and Thunder. Da fand ich die Valkyren cooler als in Northman.
Und ich finde es insofern eigentlich ganz interessant, warum dieses Wikinger-Ding gerade so groß und big ist, weil es einfach wirklich historisch relativ schwer nur zu belegen ist. Also ich, soweit ich weiß, ist die Quellenlage einfach nicht sonderlich gut und viel ist einfach Spekulation.
Okay.
Also man kommt halt immer wieder mittlerweile auch drauf, man kennt die Geschichte, dass die Helme der Wikinger keine Hörner gehabt haben, das weiß man mittlerweile, aber auch so Sachen, dass halt immer wieder irgendwie Gräber gefunden werden, wo man dann drauf kommt, okay, dieser große Wikingerkrieger war in Wirklichkeit eine Frau, weil mittlerweile kann man halt das Skelett anschauen und man kommt drauf, das ist halt kein männliches Skelett. Aber es ist halt einfach nicht so gut irgendwie dokumentiert wie jetzt die alten Römer, weil halt Cäsar nicht über die alten Wikinger geschrieben hat, sondern über die alten Römer. Und das gibt dem Ganzen halt so ein bisschen was Mysteriöses, aber halt auch viel Spekulationsraum.
Okay. Ja, ich habe eben noch kurz überlegt, wahrscheinlich auch historisch nicht so akkurat, aber welchen ich mir sehr, sehr cool fand, habe ich letztes Jahr auch mit in meinem Zwei-Podcast drüber gesprochen, der 13. Krieger, 13th Warrior. Für mich sehr unterhaltsamer Film, aber ja, ist vielleicht für wer historisch akkurate Stoffe liebt, sollte davon dann auch gerne einmal Abstand nehmen. Aber ja, wie viel gibt's von dieser Northman-Staffel?
Northman, ich glaube 3, jo, oder?
3 Staffeln, wobei die ersten, also die dritte Staffel ist ein Prequel. Also.
Oh.
Die ist dann so ein bisschen wie alles begann.
Aber ich weiß jetzt auch nicht, ich schaue jetzt kurz nochmal nach. Die haben eigentlich, also die dritte Season ist, glaube ich, schon eine Zeitl aus gewesen. Also, ich hoffe, sie machen mehr, aber ich glaube schon, keine Ahnung.
Ich fürchte, dass es auserzählt ist. Aber auf Netflix sind ja relativ viel skandinavische Filme und viele der Schauspieler sieht man dann doch hier und da wieder. Es ist ein bisschen so wie beim österreichischen Film, wo irgendwie halt Hade, Ovtcharek und Palfrader überall mitspielen.
Der Dennis ist jetzt Ovtcharek-Fan, seit er der Pass geschaut hat.
Ach so, ja, richtig, auf jeden Fall. Der ist geil.
Ich hoffe, du hast auch Braunschlag schon geschaut.
Was? Braunschlag? Nein.
Braunschlag?
Nein, nein.
Die beste Serie, die je auf Film gebannt worden ist. Also, wunderbar.
Okay. Widerspiegelt das politische System in österreichischen ländlichen Gebieten.
Ja, das du ja aus Hagenberg wahrscheinlich ganz gut kennst.
Der Dennis war ja nicht in Hagenberg, oder?
Du warst nicht in Hagenberg?
Nein, nein. Nein.
Der Johannes.
Nein.
Johannes.
Nein.
Ah, yes, das ist eine Entschuldigung. Okay. Na, also, für mich als Österreicher, ich finde, Braunschlag spiegelt einfach alles, was irgendwie in den letzten 10 Jahren oder in 15 Jahren in Österreich passiert ist, auf so bissige satirische Weise mit Ovtcharek und Palfrader. Ah, fantastisch. Aber anderes Thema.
Okay. Abschließende Worte zu The Northmen von euch. Gibt es irgendwas, was ihr da gerne noch loswerden möchtet?
Ja, also ich wünsche vor allem dem Robert Eggers, dass er jetzt nicht anfängt, Marvel-Filme zu drehen. Na, das meine ich jetzt völlig ernst. Also ich habe einfach Angst, dass dieses Talent halt wie die meisten Talente irgendwann dann halt abdriftet, weil er das große Geld riecht oder halt irgendwie dazu genötigt wird oder was auch immer und dann halt, keine Ahnung, Ant-Man Teil 5 oder so dreht.
Ich meine, Taika Waititi hat bewiesen, dass man auch Marvel seinen eigenen Spin geben kann, aber ja.
Naja, James Gunn, okay, aber trotzdem wäre es mir lieber, diese großartigen Menschen würden einfach selber großartige Sachen machen und nicht Marvel Teil 25 belanglos in grün.
Ja. Ich wünsche ihm auch den finanziellen Erfolg, dass sein Film als Erfolg verbucht wird, aber wenn er mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen hätte, wie ich erhofft hätte, aber dass er weiter Filme machen kann, das wäre auf jeden Fall super, ja.
Das hat hier, wie heißt er nochmal, von Sideways und Descendants, Alexander Payne, ich habe ein Buch gelesen, wo er wurde gefragt hier, wie sehr ihm oder wie wichtig ihm der finanzielle Erfolg seiner Filme ist und er gesagt hat, ich möchte, dass meine Filme immer einen Dollar mehr machen, als sie gekostet haben, sodass ich die Möglichkeit habe, weiter diese Filme zu machen. Ja, dann ich bin auf jeden Fall auf den nächsten Robert Eggers gespannt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wenn es aktuell ist, aber dann macht er eine neue Version von Nosferatu.
Ach so?
Basierend aber, glaube ich, auf dem Bram Stoker Buch, aber Achtung, gefährliches Halbwissen. Das ist zumindest das Letzte, was ich gehört habe.
Das wird historisch akkurat interessant.
Ja.
Übrigens, der hätte The Northman auch ganz gern auf Altnordisch gedreht. Also so ein bisschen wie halt Passion Christi oder so oder Apokalypto. Aber da hat scheinbar das Budget irgendwie dann nicht mehr gereicht oder so.
Um das vielleicht abschließend noch. Das ist eine Sache, die fand ich nicht so cool von ihm, habe ich gelesen, wo er sich in einem Artikel irgendwie geäußert hat, oh ja, ich musste in ein paar Szenen musste ich CGI verwenden und oh, ich habe mich so schlecht gefühlt und so weiter, wo ich denke, pff, okay, komm, halt die Waffe, Junge. Also CGI ist mittlerweile fester, nein, wirklich, also ist fester Bestandteil von so gut wie jedem Film, den du einfach nur irgendwo im Kino siehst. Es geht ja auch nicht so um darum, okay, du darfst es einfach nicht nutzen so, die haben dir geholfen, einfach deinen Film so umzusetzen, du hast eine Menge CGI-Shots trotzdem in deinem Film drin und ja, das finde ich so dieses CGI-Bashing, so dieses komplette, ja, okay, geht gar nicht, ja, ich darf es nicht nutzen und so weiter. Das ist einfach nur, das kriegen dann die falschen Leute zu hören und dann, keine Ahnung.
Wobei, das finde ich auch, wie der Film anfängt. Einer der allerersten Shots, glaube ich, ist ja dieses CGI-Boot, das auf die CGI-Küste zufahrt, wo dann die CGI-Burg über den Klippen ist. Und da habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, wenn das so weitergeht, dann auf Wiederschauen.
Ja, das ist nur, weil die CGI nicht gut State genug ist.
Das war einfach zu schundig, finde ich.
Ja, das vielleicht noch so zum Abschluss. Alright, dann schließen wir einmal unser Review von The Northman ab und freuen uns weiterhin auf den neuesten Robert Eggers-Film. Alrighty, Mo und Joe, mir egal, wer antwortet, aber was macht ihr als nächstes in eurer Eskapoden?
Wir wissen es noch nicht, wir haben noch die Auswahl. Noch
okay.
Na, wir haben noch die Auswahl, aber wir müssen uns noch entscheiden.
Okay.
Wir könnten den Dennis entscheiden lassen für uns.
Okay, was geben wir ihm? Was haben wir? Mandy? Ja,
alles, was du mir geschrieben hast.
Okay, pass auf, Dennis. Mandy war auf jeden Fall drauf.
Ja.
Bill and Ted, wobei da müssten wir uns noch aussuchen, welcher Teil. Kong Skull Island, Moment, da war noch mehr, oder Jo? Ich würde so gern Primer machen, aber der ist nirgends verfügbar, also auch nicht zum Renten. Truman Show und die 36 Kammer der Shaolin. Das sind die aktuellen Vorschläge, die ich im Jo unterbreitet habe.
Okay, dann Mandy oder 36 Kammer der Shaolin.
Passt.
Einen von den
beiden. Mandy, cool. Oder? Weil er neu ist, keine Ahnung.
Ja, Mandy ist cool.
Mir ist beides recht. Den einen habe ich noch nicht gesehen und den anderen habe ich schon gesehen.
Genau. Bei der Mandy ist es, glaube ich, auf Prime, nachdem er jetzt ja auch eher in VOD zum Renten und Kaufen war, aber der ist jetzt, glaube ich, inkludiert.
Alright. Ich mache ebenfalls einen Zweitpodcast Spielfilm mit dem Patrick Lohmeier, wo wir aktuell noch die Filmografie von Oliver Stone besprechen und ab nächsten Monat geht es weiter mit der Filmografie von Penny Marshall. Jawohl. Ansonsten E-Mails, lichtspielkasse@kinofilm.com. Ihr findet uns unter kinofilme.com/podcast/lichtspielkasse/eskapoden. Und ansonsten findet ihr uns bei iTunes, Spotify. Ihr wisst, wie das läuft. Bis dahin, euch eine gute Zeit und eine gute Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.